Bei der Bosal-Flasche, was die gemacht haben, die haben nur so einen Korken.
Ah, ja.
Die haben einen ganz normalen, schau mal, das ist ein ganz günstiger, ganz einfacher Korken.
Ja, aber die haben vielleicht eine andere Größe.
Ich probiere mal, das ist genau die gleiche, wie ihr habt.
Ja, aber es ist auch nicht immer ganz leicht, so die richtigen Korken zu
Schau
finden.
mal, das ist eure, passt genau rein.
Es ist Presskork oder es
Ja.
ist Natur.
Ist Presskork. Ich kann es richtig reinpressen und dann haben die oben ein Siegel drüber gemacht. Siehst du das?
Ja.
Das ist jetzt eure Flasche.
Ja. Ist das Naturkork ein Stück
Ja,
oder ist es Presskork?
ein Stück Naturkork.
Schön. Sind gar nicht so leicht zu finden. Wir haben dreimal verschiedene Sachen bestellt.
Ja.
Und meistens ist es so, dass die Einigkeit,
Nicht
die
gegeben.
Einheitsgröße nicht mal dieselbe ist. Das heißt, manche gehen
Krass.
ganz rein, manche kaum.
Ja.
Aber gut zu sehen.
Ja, aber nur genau, das ist mir gerade aufgefallen, weil wir über die Korken gesprochen hatten. Aber die haben auch eine schöne Flasche, muss ich sagen. Schau mal, das ist komplett Ton.
Auf jeden Fall mit Ton, ja,
Ja.
definitiv. Das verdunstet halt ein bisschen darin, ne?
Wenn du so länger stehen lässt, ja, bestimmt. Das ist ja auch das Problem bei den alten Whiskyflaschen, ne? Dass die oft leer sind oder wenig drin. Diese
Genau.
Campbellton-Flaschen, die es gab.
Ja. Ja, ganz genau. Aber auch die ganzen Tonkrüge, die man
Ja,
überall immer findet.
sind wir
Genau.
gleich voll drin im
Deckel.
Korken-Game. Ich wollte gerade sagen, ein Podcast heute nur über Korken. Was
Das wäre auf jeden Fall mal so
ist die beste
interessant.
Verschlussart bei Whisky? Hat der Schraubverschluss
Ja,
wieder eine Zukunft?
vor allem, wenn man dann mal reintaucht über die Mikroorganismen und Geschmacksfehler, also das eigentliche Korken, ja, dieser muffige
Ah, ich habe
Korkgeschmack, den man
letztens.
auch im Wein.
Haben wir drüber gesprochen? Ich habe letztens irgendwo was drüber gelesen oder einen Podcast drüber gehört. Ging es tatsächlich nur um Korken. Und wie heißt dieser Stoff, der dann vor allen Dingen im Wein drin ist? Diese Zusammensetzung.
TCM oder irgend sowas, kann das
Genau,
sein?
ja.
Ja. Ja, genau, das findet man ja auch im Whisky anscheinend.
Verrückt, verrückt. So.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich verbunden mit Kopfhörern und allem drum und dran.
Hörst du uns denn gut?
Ja, siehst gut aus, Olli.
Du
Du und
uns
du
gut
direkt in der
hörst.
Arbeit. Ja, das auf jeden Fall. Ich höre dich sehr gut.
Ja. Ja, sorry für die Verspätung. Ich steckte im Verkehr.
Alles gut.
Bin hier direkt 10 Minuten erst zu Hause aus Düsseldorf gekommen gerade. Und
Lange Fahrt hinter dir und dann gleich weiter zur
Ich
Arbeit, ne?
sehe noch Autobahn vor mir quasi. Also, aber alles
Oh Mann.
gut. Alles gut. Es ist halt so, weil ich hatte heute eine Veranstaltung bis 14 Uhr und dann gleich losgefahren und von daher eigentlich passt es dann, aber dann war es halt doch noch ein bisschen eng. Aber alles gut. Wir kriegen das
Ja.
hin.
Leider haben wir es ja in Leipzig verpasst, aber ich vermute, dass es noch ein paar Mal sein wird, dass ich vorbeikommen werde.
Ja, ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Im Zweifel muss ich halt nach Barcelona kommen. Kriegen wir
Ja,
auch
das
hin.
immer gerne mitbekommen. Ja, Mann.
Wir starten direkt mit dem Intro, bevor wir es vergessen. Das ist eine sehr gute Idee. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über Mezcal sprechen.
Oh, sehr gut, stimmt. Das hätte ich versaut. Und wir machen das nicht allein. Wir haben einen unserer liebsten Gäste und ich glaube, den häufigsten Gast
Dauergast quasi.
bei uns. Aber der Mann kennt sich nicht nur mit Whisky aus, sondern auch mit vielen anderen Spirituosen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Benedikt wieder da ist von Spheric Spirits.
Hallo Leute, grüßt
Hi
euch.
Benedikt, schön, dass du da bist. Du bist ja auch derjenige, der quasi so ein bisschen das Thema gesetzt hat für heute. Wir haben in beiden Folgen, die wir mit dir gemacht haben, das Thema Mezcal schon mal angerissen. Und jetzt ziehe ich mal das Kaninchen aus dem schwarzen Zylinder
und sage, da kommt was in den nächsten Tagen, Wochen.
Ja, ganz genau. Endlich. Nach 4 Jahren Arbeit ist es tatsächlich endlich soweit, dass es losgeht. Ja. Die Palette, also das, was wir damals produziert haben, das ist ja jetzt schon seit ein paar Monaten in Deutschland, aber es war nicht ganz in unsere Standarde, was bedeutet, wir haben die Dinger nochmal filtriert, bessere Verschlüsse gesucht und können jetzt demnächst mal mit dem Zeug auf den Markt.
Du sagst das so einfach mit dem Zeug, das ist ja schon, wir konnten ja, also für euch, die ihr zuhört, wir hatten in der letzten Woche in Leipzig das kleine Whisky Weekend und Benedikt war auch da und hatte schon ein paar Flaschen mit und wir konnten probieren. Ich glaube schon, es ist schon ein bisschen mehr als Zeug, aber Schritt für Schritt, lass uns doch einfach mal anfangen allgemein mit Mezcal. Ich weiß nicht, ob jedem der Begriff überhaupt was sagt.
Also mir schon.
Mir auch und ich glaube auch jeder, der sich vielleicht ein bisschen mit Spirituosen, aber auch in der Cocktailwelt auskennt, der hat den Begriff auf jeden Fall schon mal gehört und vielleicht auch schon mal ein Mezcal im Glas gehabt, aber Mezcal ist ja nicht gleich Mezcal. Gehe ich da richtig, Benedikt?
Ja, genau. Es wird immer mehr eingeordnet, was ein Mezcal ist. Es wird aber auch immer weiter ausgefaltet, was ein Mezcal sein darf. Es wird immer komplizierter, je mehr Aufmerksamkeit die Kategorie bekommt.
Mhm.
Aber ja, es ist eine tolle und es ist eine wunderschöne alte Spirituose. Und obwohl meine primäre Aufmerksamkeit der Whisky bekommt, gibt es aber natürlich andere Spirituosen auf der Welt, wo man doch gerne mal reinschaut, um sich eventuell ein paar Sachen abzuschauen, mit der Idee, solche eventuell mal einzufügen. Also wir reden von Naturweinen bis hin zu spontan vergorenen Bieren, wie die Lammischen Biere aus Belgien, spontan vergorene Rum, aber halt auch Mezcal, der primär spontan vergoren ist. Und lernt dann halt das ein oder andere über Mikrobiologie und Fermentation und kann dann auch mal Vergleiche machen mit welche diese Mikroorganismen produzieren, welche Komponenten und wie werden die eventuell im Whisky auch mal interessant. Aber davon komplett abgesehen, war ich als Lehrling vor was 7, 8 Jahren total begeistert von der Spirituose, von der Herstellungsart. Also ihr ja wisst oder wie viele andere vielleicht mittlerweile auch wissen, ich liebe die Kultur und ich liebe verschiedene Länder und verschiedene Kulturen, deren Rohstoffe, deren Klima und wie diese sich über Jahrhunderte, jahrelanger empirischen Versuchen irgendwann mal sich zu etwas entwickelt haben. Und Mezcal hat wahrscheinlich noch eine der interessantesten, unverfälschten Methodiken, vor allem im Süden Mexikos, wo die Industrialisierung nicht wirklich so früher oder nicht so eingegriffen hat, wie es bei Tequila der Fall ist. Also ursprünglich ist ja Mezcal einfach ein Agavendistel, das überall produziert wurde und überall als Mezcal identifiziert wurde. Mezcal, Tequila ist,
Kategorie. Sorry, dass ich müssen uns ein bisschen an das Zoom-Meeting erstmal wieder gewöhnen hier mit dem, dass man sich ins Wort fällt. Tut mir leid. Ich hatte mal gelesen, dass quasi die spanischen Kolonisten, die im 16. Jahrhundert in Mittelamerika aufgeschlagen sind, dass die quasi so eine Art vergorenen Agavensaft, der sozusagen einen geringen Alkoholgehalt hatte, also bei den Einheimischen entdeckt haben und der aber sehr sauer war und die haben das dann halt gebrannt und daraus dann sozusagen den Ursprungsmezcal gemacht. Das hatte ich mal irgendwann gelesen, dass das so aus der Zeit kommt.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich bin kein Historiker, das heißt, andere Leute werden da bestimmt mehr dazu sagen können. Es gibt Theorien, also von was du sprichst, ist dieser Pulque, also
Genau.
spontan vergorener Agavensaft von einer bestimmten Agave. Das ist aber primär Lactobacillus. Das heißt, der Alkoholgehalt ist zwar da, aber viel des Zuckers geht auf die Säureentwicklung über, nicht unbedingt nur auf den Alkohol. Und die Spanier, die natürlich destillieren konnten und wahrscheinlich auch öfters mal eine Alambik, eine Brennblase auf dem Boot dabei hatten, um vielleicht auch mal Salzwasser zu destillieren und Trinkwasser. Ja, die haben natürlich alles Mögliche da mal reingeschmissen. Vor allem die Sachen, die dann komprimiert werden konnten zu Destillaten, mehr Alkohol, weniger Gewicht, konnte man leichter transportieren. Also, keine Ahnung, das sind alles so Theorien. Es gibt aber auch Leute, die schwören darauf, dass schon vor den Spaniern destilliert wurde. Aber da habe ich mich leider noch nie so tief miteinander auseinandergesetzt. Ich habe den Vorteil, dass ein guter Freund von mir, der Alejandro, wirklicher Mezcal-Liebhaber und Experte ist. Also wir haben uns kennengelernt in Edinburgh beim Studium. Und er hat davor unter anderem Mezcal und Terroir studiert. Also welche Agave, wie schmeckt die Agave unterschiedlich, ob sie jetzt auf 2000 Höhenmeter wuchs oder am Strand neben dem Meer, ob es feucht ist oder nicht, kalt oder nicht, und was für eine Mikrodiversität aufzufinden ist und welche Mikroorganismen sich wie dann auch noch obendrein drauf einlassen, auf die Vergärung. Also auf jeden Fall
Ja.
Mezcal, auch wenn es dieselbe Agave ist, kann komplett unterschiedlich schmecken, dementsprechend, wo es produziert wurde. Und er hat sich halt so ein bisschen darauf spezialisiert. Und dank ihm haben wir es überhaupt auch geschafft, am Ende den bürokratischen Krieg zu gewinnen, und unsere Eigenproduktion dann zu exportieren, aber wahrscheinlich mehr dazu später. Ja.
Also das klingt ja jetzt insgesamt schon so.
Also,
Ein bisschen, also es geht ja schon fast schon ein bisschen in die Richtung Wein mit dem Terroir-Gedanken, dass du die gleiche Traube an verschiedenen Orten wachsen lässt und je nachdem, was für ein Boden, was für ein Mikroklima, auf was für eine Höhe das alles wächst, kriegst du komplett unterschiedliche Produkte, die vielleicht in einigen Punkten ähnlich sind, aber trotzdem definitiv auseinandergehalten werden können.
absolut, definitiv, ja.
Und du hast vorhin noch mal die Spontanvergärung erwähnt. Zwei Fragen dazu. Erstens, bei Mezcal wird er immer spontan vergoren. Und zweitens, wo ist der Vorteil bei einer Spontanvergärung verglichen mit, wenn ich Reinzuchthefen verwenden würde?
Traditionell ist Mezcal spontan vergoren. Die Sachen, die wir beziehen, aber auch die meisten, die man findet von Kleinproduzenten, sind
Ja.
spontan vergoren. Es ist aber leider so, dass natürlich auch die Großen aus der Industrie, vor allem aus der Tequila-Industrie, mittlerweile realisiert haben, dass man mit Mezcal Geld verdienen kann. Und die jetzt in die Staaten runtergegangen sind, wo man heutzutage legalen Mezcal produzieren darf und quasi eine Tequila-Methodik anwenden, um in Staaten wie Oaxaca und ich glaube 11 verschiedene andere Staaten, in denen man Mezcal produzieren darf, produzieren. Und die verwenden natürlich Reinzuchthefe, weil es effizienter ist, die Alkoholausbeute ist besser, und man hat ein konstanteres Produkt. Und das ist wiederum dann die Antwort auf deine zweite Frage. Die Komplexität einer Spontanvergärung ist einfach eine ganz andere. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe mich in ein paar Studien eingelesen. Unter anderem kenne ich jemanden, der mit mir an der Uni war und studiert hat, was für Gärnebenprodukte erzeugt werden von unterschiedlichen Mikroorganismen, wenn sie isoliert sind, also Reinzucht, und was für Gärnebenprodukte entstehen, wenn, sagen wir mal, zwei dieser Isolierten miteinander gären müssen, weil sie dann in Konkurrenz kommen und teilweise sich gegenseitig versuchen zu bekämpfen oder zu verdrängen.
Ja.
Und wenn man jetzt den Mezcal betrachtet oder die Spontanvergärung in dem Gebiet Oaxaca, wo wir gearbeitet haben, dann redet man von circa 30 unterschiedlichen Hefen entlang vieler verschiedener Bakterien, die alle miteinander als Kultur vergären und sich gegenseitig den Krieg erklären. Jeder möchte gewinnen, jeder möchte mehr Zucker. Und das ist einfach eine unglaubliche Komplexität an Gärnebenprodukten, die entstehen, neben dem Alkohol,
Ja.
die dann nicht nur nach was schmecken, sondern halt auch chemische Substanz sind, um dann in der Destillation unter anderem durch die Energiehinzugabe dann chemische Reaktionen unterlaufen und dann unter anderem flüchtige Substanzen kreieren, wie zum Beispiel die Ester, die dann so aromatisch sind. Viele kennen wahrscheinlich Rum, die hochestrigen Rums aus Jamaika, wie unglaublich fruchtig und intensiv sie sind. Währenddessen man Cassasche aus dem gleichen Rohstoff sein könnte, wenn man jetzt von Rohrzuckersaft ausgeht.
Ja.
Aber der eine viel, viel fruchtiger sein kann, weil die Esterifizierung im Fokus stand, lag.
Ja.
Ja, deswegen, es ist sehr, sehr interessant, die spontane Vergärung.
Aber
Wenn man, ja.
Entschuldigung, ist da das Risiko nicht auch da, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, die Hefen irgendwann sagen, okay, ciao. Und ihr seid irgendwie gerade bei 4, 5 Volumenprozenten. Ihr braucht ja sicher am Anfang ein bisschen mehr. Oder kann man das gut steuern?
Ja. Nee, kann absolut passieren. Im Großen und Ganzen ist die Hefe normalerweise der Löwe, der sich so oder so oft durchsetzt.
Ja.
Der Grund, warum Alkohol, Wein, Bier etc. auf natürliche Art und Weise überhaupt in unserer Welt entsteht, ist, weil dieser Mikroorganismus halt so stark ist und so durchsetzungsfähig. Das heißt, selbst
Ja.
wenn man keine Ahnung hat und einfach alles lässt, entsteht meistens irgendwo Alkohol, weil halt, wie gesagt, die Hefe so gut darin ist, Konkurrenz zu verdrängen. Aber es sind halt auch die Gärnebenprodukte, die entstehen bei den ersten Stages, bei den ersten Punkten der Gärung, die entstehen, bevor die Hefe dann die Überhand nimmt, die dann interessant sein könnten. Wenn man dann aber nicht aufpasst, könnte wie zum Beispiel der Acetobacter dann unter anderem Ethanol metabolisieren und dann Essig machen, ne?
Ja.
Vinegar.
Ist euch
Also
das schon mal
diese
passiert?
Gefahren, also du läufst in keine keine Palenque, keine Brennerei in Mexiko, ohne dass du Essig riechst. Also der ist auf jeden Fall da, aber Essig ist halt auch flüchtig und sehr flüchtig, deswegen nimmt man es ihm so deutlich wahr,
Ja.
aber auch sehr reaktionsfreudig. Ja? Also acetische Säure ist reaktionsfreudig mit Alkoholen und es entstehen Ester. Aber bei der Whiskyherstellung ist es eigentlich auch von Vorteil, wenn man ein bisschen Essigsäure mit dabei hat, solange es nicht zu
Ja.
viel ist. Und indem du regelmäßig kontinuierlich gut brennst, hast du meistens eine Mikroflora bei dir in der Brennerei oder die Brennereien in Mexiko, dass es meistens dann nicht zu Fehlgärungen kommt. Wenn eine Palenque ganz neu aufmacht, und das ist ja derzeit etwas häufig der Fall in Mexiko,
Ja.
wenn eine komplett neue Brennerei aufgemacht wird, ohne dass dort jemals gegoren wurde, dann ist es teilweise so, dass gar nichts passiert und man muss Monate warten, bis überhaupt was passiert und dann könnte es zu viel Gärungen kommen. Aber dann klopft man dann halt beim Nachbarn an und sagt, hey, könnt mir mal von euch ein bisschen Pulque oder ein bisschen Wash quasi borgen. Und dann wird
Ja.
es mit reingeschmissen als Art Gärstarter. Und wenn man dann einmal die Flora hat, dann geht es auch voran.
Das heißt, wenn ich einmal oder mehrfach und kontinuierlich über einen längeren Zeitraum an einem Ort quasi vergäre, dann sammeln sich auch rundherum, keine Ahnung, in dem Raum, in dem Haus, die Mikroorganismen an und ich habe eine höhere Chance, wenn ich dann das mal wieder mache, dass es im Endeffekt effektiver gärt.
Ganz genau.
Okay.
Es sind aber auch alles Tinias, also es sind alles hölzerne Washbacks, die sie verwenden. Und das ist natürlich auch ein perfekter Hafen
Ja.
für Mikroorganismen.
Okay. Das macht ja
Genau.
wieder Türen auf irgendwie in tausend Richtungen.
Ja, ich, also
Es ist
wie Benedikt, wie du gerade sagtest, ne, das ist natürlich auch eine sehr spannende Spirituose aufgrund der vielen Möglichkeiten, ne? Also wir haben, glaube ich, 50, 60 verschiedene Agavensorten, die irgendwie benutzt werden. Du hast ja gesagt, Terroir ist wichtig, also wo ist sie gewachsen? Ich glaube, beim Tequila hat man so auch so Highland, Lowland Tequilas so. Und wenn man jetzt sich so den Mezcal anguckt, dann klar, dann gibt's in mexikanischer Geografie kann man sich ja tausend Orte vorstellen, irgendwo in Bergen an Steilhängen wachsende Agaven oder halt irgendwie im Tal oder in wüstenähnlichen Gegenden oder sonst was. Dann habe ich, glaube ich, spielt ja für die Agave auch eine Rolle, wie alt die ist. Ja, also ich glaube, diese Zuchtagaven, die lässt man dann irgendwie 7, 8, 9, 10 Jahre stehen. Aber bei wilden Agaven, da sammelt man die halt irgendwie ein und muss dann halt irgendwie wahrscheinlich aufgrund der Größe abschätzen, wie alt so eine Agave ist und ob die erntereif ist. Aber es ist, ich find's total krass, wie viele Möglichkeiten sich da ergeben, ne? Also du hast halt wahrscheinlich Millionen Spielarten, das und da sind wir noch gar nicht beim Fermentieren und noch gar nicht beim Brennen und so, ne? Also es ist nur, wir reden jetzt
Genau.
erstmal ja nur vom Grundstoff, ne? Das ist schon krass.
Ja. Ja, also wenn du es dir anschaust, also Mexiko ist groß, es gibt viele verschiedene Staaten. Es gibt viel Fläche und es gibt, ich glaube, 130 verschiedene Agavenarten. Und früher wurde einfach alles aus der Wüste gezogen, was man bekommen hat. Ja, stell dir vor, du bist ambitioniert, jetzt Alkohol zu erzeugen und dann schnappst du dir einen Esel und eine Machete und dann gehst du in die Wüste und dann ziehst du ein paar Agaven aus der Wüste, hast keine Ahnung, was du erntest. Bringst es nach Hause, buddelst ein großes Loch, machst einen Erdofen, haust dir Agaven rein. Denn Agave hat einen Zucker, das ist der Inulin, das ist ähnlich wie Stärke, also es ist ein komplexer Zucker, aber nicht Glukosemoleküle aneinander gekettet, sondern Fructosemoleküle mit einem Glukosemolekül am Ende. Und dieser ist durch Hitze zu spalten, im Gegensatz zum Stärke bei Whisky, wo man enzymatisch biochemisch rangehen muss. Was bedeutet, du haust es einfach in den Ofen, machst das Ding heiß und dann wird dieses Inulin in einzelne Fructosemoleküle, in vergärbaren Zucker quasi abgebaut. Nach 7 Tagen kannst du dann die Agave wieder aus dem Ofen nehmen, aus dem Erdofen. Da ich jetzt natürlich schon ein kleines bisschen Rauch abbekommen, aber nicht viel. Mehr dazu kann ich euch später sagen. Dann wird es eingemalt, zermahlen und vergoren.
So ganz kurz, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Du machst es hier sehr. Beschreibst das sehr sachlich, nüchtern, wissenschaftlich fast schon. Das ist ja aber, wenn man da mal ein Video sich auf YouTube anguckt, wie die das machen, das sieht ja fast schon archaisch aus. Ne? Also dieser Steinofen, da stehen dann halt
Ja,
irgendwie
Erdofen.
Erdofen, da stehen dann halt so mehrere hart arbeitende Typen in so, sage ich jetzt mal, Feldarbeiterkleidung, die da gebuddelt haben. Dann schleppen die Steine ran, bauen quasi in dieses Erdloch eine komplette Steinschicht, dann machen die da Feuer drauf, lassen das komplett alles runterbrennen, dass die Steine heiß sind, dann kommen die Agaven drauf, dann wird das alles zugedeckt, damit sozusagen dieser ganz langsame Kochvorgang vor sich geht. Das muss ja auch krass cool riechen, ne? So stelle ich mir das vor, also vom Geruch, also nicht nur Rauch, wie du sagtest, sondern da wird ja bestimmt auch was von diesem Agavengeruch dann, wenn die da vor sich hin köcheln, so durch die Luft gehen. Und das zweite ist dann, dass diesen Saft rauspressen. Da sieht man ja so Bilder von so einer Steinmühle, also einem riesengroßen Mahlstein, der quasi von so Maultieren dann im Kreis gezogen wird. Das ist ja, also das ist auch total, also das hat man hat ja so
Schon
als
anders.
Deutscher, wenn man hier so sitzt, ne, im Industrieland, Hochindustrieland, dann hat man ja sehr cleane Vorstellungen von Produktionsprozessen. Ja? Also, das
Auf
ist
jeden
so,
Fall.
Wenn du so ein Bild siehst von
Ja.
einer Mezcal-Herstellung, da ziehen halt Tiere so einen Ring durch im Kreis, wo dann so ein Steinring durch im Kreis durch diesen durch diese wie so ein Mahlwerk halten und machen diese Agavenplatte, die gekocht sind. Und ja, das ist halt draußen, ne? Das ist, oder zumindest irgendwie in diesen Bergdörfern halt nicht jetzt in der cleanen Halle, sondern das ist halt ja, das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich finde das total,
Mittelalterlich.
fand das total faszinierend, weil man sich da eigentlich so als Industrielandseuropäer da nur sehr schwer hindenken kann, wenn man da kein Bild zu hat.
Ja, absolut. Ich müsste nachher mal genau den Prozess erklären, also wenn ich dann darüber rede, wie wir es hergestellt haben.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht vorher mal unser Sample-Set
Zeit wird's.
einmal hier ganz kurz anteasern. Also ihr erinnert euch, wir haben vier verschiedene Spirituosen vor ungefähr 3000 Jahren mal geteilt und verschickt an unsere Hörer und haben das natürlich auch hier. Und eine davon, weil wir gesagt haben, wir wollen mal einmal ein Nicht-Whisky-Set machen, eine davon ist ein Mezcal und den hat der Tim ausgesucht und deswegen darf der Tim auch ein bisschen was dazu erzählen.
Ich hatte natürlich keine Ahnung und ich fand einfach die Flasche nur geil. Und es standen ganz viele interessante Sachen drauf.
Beschreib doch mal die Flasche,
Und
damit
ja, es
die.
ist so eine, was ist das? Aqua, nee, eine blau-grünliche Flasche, sieht ein bisschen aus wie das Meer. Komplett aus Ton. Schönes Label, schönes Papier verwendet aus. Also sieht aus wie so ein, weiß nicht, wie ist das so handgeschöpft oder irgend sowas? Sieht auch, also sieht sehr interessant aus. Und die Firma heißt Bozal oder Bosal, Mezcal Bosal. Und Benedikt, berichtige mich, die Agave, aus der das Ganze gebrannt wurde, heißt Cuiche. Mit
Meinst du Quisch?
Cuich.
Oder Quisch, ja.
Cuich. Okay. Und unten drunter steht noch Single Maguey.
Das heißt, aus einer Agavensorte, oder?
Genau.
Sehr gut. Und das Ganze wurde destilliert im Februar 2016. Es gibt insgesamt steht gar nicht drauf, aber das ist die Flasche 116 von weiß ich nicht wie viel. Also es steht relativ viel drauf, es war sehr interessant. 47 Volumenprozente und das Ganze kommt aus, ist wieder schwierig, Oaxaca?
Oaxaca.
Oaxaca?
Oaxaca.
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 Auf
Oaxaca.
Mexikanisch.
Ah ja, ich spreche sehr gut Spanisch. Ihr
Man
seht das.
merkt das. Tim, der ist ein kleiner Mexikaner.
Ja.
Oaxaca ist auf jeden Fall, glaube ich, die Region, wo die meisten Mezcals herkommen. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn man so guckt in den Shops, dann ist meistens Oaxaca auf dem Label drauf, ne?
Oaxaca ist halt, hat die höchste Diversität an Agaven. Und es ist auch einer der kulturreichsten Staaten. Und es ist auch einer der ärmsten Staaten, war, vielleicht ist noch. Und dadurch gibt es halt noch viele alte Traditionsweisen, die anderswo ausgestorben sind.
Auf der Flasche steht noch Joven als Kategorie. Das ist quasi, glaube ich, der
Proben.
ungereifte, ne? Also der nicht fassgelagerte,
Genau.
was der Blanco beim Tequila ist quasi, ne?
Wahrscheinlich, genau, also
Ja.
Jugend, Hoven, Unaged.
Genau,
Was heißt
unaged.
Pueblos? Hier steht noch Pueblos
Pardon?
San Baltasar.
Wahrscheinlich der Ort, vielleicht.
Dort, Pueblos, Desantis.
Ja, San Baltasar. Okay. Ja, weiß nicht. Fand ich cool. Lass uns einfach mal probieren. Nun ist es, ich habe am letzten Wochenende total gepennt. Ich habe Benedikt nicht direkt das Sample mitgegeben, das er hätte mit uns probieren können. Das
Das
heißt,
lag ja auch bei mir.
eben. Ich hätte aber vorher dran denken können, dass wir uns sehen.
Ja, das stimmt.
Und dann hätten wir das gleich machen können. Und so probieren Olli und ich jetzt mal kurz fix.
Wir halten uns doch nicht lange dran auf. Wir müssen es nur, wir wollten heute das in Verbindung bringen, weil wir mit diesem Sample-Set ja auch mal weiterkommen müssen. Ne? Ihr lieben Hörer, habt jetzt seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr diese Samples bei euch rumstehen. Und wir kommen da nicht aus dem Quark, deswegen haben wir gesagt, müssen wir das dann heute zusammen machen.
Die wären ja auch nicht schlecht.
Nee, die wären nicht schlecht. Bei 47%, klare Spirituose. Wird nicht schlecht in der kleinen
Ich
Sampleflasche, das
glaube, in
stimmt.
der Sample-Glasflasche hält das sogar länger als in der Tonflasche, denn die verdunstet auf jeden Fall, da verdunstet auf jeden Fall immer ein bisschen was, wenn es relativ warm ist und auch über die Zeit dann. Von daher, lass uns einfach mal probieren. Ich schnüffel mal ein bisschen dran, beziehungsweise hab gerade schon. Und was mir total aufgefallen ist, super ätherisch. Ich denke sofort an Tannenwald. Tannenwald mit Zitrone.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen zitronig,
Ja.
und ich habe aber auch so einen erdigen Geruch.
Ja.
so ein bisschen, also nicht muffig in dem Sinne, aber so feuchtes Erdreich.
Ja.
Ja, die
Kommt wahrscheinlich
Küche
vom
ist
Erdreich.
bekannt dafür, dass er mineralisch ist, erdig und vegetarisch.
Ja, mineralisch auf jeden Fall. Das ist genau der. Ja, genau,
Ja.
mineralisch total.
Der Gabel Karwinski.
Verrückt. Benedikt, kannst du uns vielleicht noch was zu der Agavensorte sagen? Küche?
Ja, also die Küche, das ist die Agave Kawinski in der Familie. Es gibt die Matriküche, ich glaube die Amerikaner, die Amerikaner fällt auch noch darunter. Da wissen Leute, war das mehr als ich. Aber die Matriküche oder die Küche, es ist eine wunderschöne, wirklich tolle Agave, weil sie wächst nicht wie wie so eine Aloe Vera, wie man sich's
Ja.
vorstellt, sondern die wächst ein bisschen wie eine Palme nach oben, hat einen sehr langen, relativ dünnen Stamm, hat unten kleinere tote Blätter, während das oben dieser große Palmenbusch ist. Das ist eine richtig tolle, wunderschöne und schmackhafte Agave und auch sehr, sehr begehrt. Recht teuer.
Okay. Aber ich muss auch sagen, also ich habe es probiert. Wow, lecker. Also auch richtig voll im Mund. Da kommt eine schöne Süße. Das Mineralische bleibt auf jeden Fall. Ich habe trotzdem weiterhin Tannenwald. Also sowas, weiß nicht.
Also ich finde, das ist von dem Geschmack nah auch am Geruch,
Ja.
finde ich. Also das fällt nicht auseinander, Geruch und Geschmack.
Ja.
Ich finde, die 47%, die der hat, die punchen so im ersten Moment auf der Zunge, was aber auch daran liegt, dass ich heute noch nichts getrunken habe. Das ist mein erster Alkohol, da bin ich dann eh mal ein bisschen empfindlicher. Aber hat einen ganz tollen Abgang. Immer jetzt noch, jetzt habe ich so ein bisschen diese, ein Rauch ist das nicht, aber es ist so eine qualmende Erdigkeit, so ein bisschen noch
Ja, so
auf
leicht
der
in der Nase
Zunge.
kommt ein ganz kleiner Hauch, ganz, ganz wenig. Jetzt, wo man den Mund benetzt hat, ne, wird so ein bisschen nochmal mehr in der Nase, aber sehr interessant und lecker vor allen
Ja,
Dingen.
das ist ziemlich wichtig, anzusprechen. Also Mezcal ist generell nicht rauchig, wie so viele Leute immer denken. Es gibt drei Arten, Mezcal herzustellen. Das ist der ancestrale Weg, der artisanale Weg und der industrielle Weg. Normalerweise wird, wie gesagt, ein großes Feuer gemacht mit Lavastein drauf und dann wird das, wie du schon meintest, Olli, dann ausgebrannt, bevor die Agave draufgegeben werden. Was bedeutet, das ist eigentlich nur noch Hitze und kaum Rauch. Ein kleines bisschen Rauch wird natürlich immer abgegeben, aber wirklich minimal. Dadurch, dass die großen industriellen Mezcal-Produzenten, wie gesagt, ähnlich wie bei Tequila, Ofen verwenden, also Dampföfen, hast
Ja.
du absolut gar keinen Rauch und kleine Produzenten wollen sich oft von den großen industriellen Produkten heutzutage hervorheben und machen Sachen extra rauchig, was aber ziemlich schade ist, weil das sind wirklich delikate Aromen teilweise aus der Agave und durch die Fermentation, wo der Rauch meiner Meinung nach oft im Weg steht. Deswegen ist es wirklich toll, wenn man einen klassischen Mezcal findet.
Also wirklich beeindruckend, wie komplex das ist für eine klare Spirituose.
Ich finde auch, das ist für jemanden, der das nicht, also dieser gekochte Agavengeruch, den man auch bei, also den man da so hat, ne, das ist so schwer, ein schwer zu legender Geruch, der halt sehr anders ist und sehr eigen ist. Ja, aber, also ich finde, das ist schwer zu beschreiben. Aber der ist sehr komplex. Da ist viel drin.
Das ist eine klare Spirituose, aber es ist mit Sicherheit nichts Leichtes und nichts Unkomplexes. Es ist meiner Meinung nach einer der komplexesten Spirituosen auf Erden, wo auch die Lagerung meiner Meinung nach im Weg steht. Oft. Also der
Ja.
Holzeinfluss, nicht die Lagerung selber im Glas oder in Fässern, die keinen Eichengeschmack haben. Ja, aber es ist halt auch eine sehr, sehr komplexe Spirituose, wie gesagt. Sehr viele chemische Komponenten, die damit übergehen und die reagieren. Deswegen bin ich der Meinung, Whisky-Trinker würden die Spirituose wahrscheinlich sehr gerne haben. Vor allem die ein bisschen über dem Horizont hinausschauen von, es muss wie ein heutiger Macallan, also nur keine Ahnung, smooth sein und der Aussage vieler. Ja. Also das sind richtig tolle Produkte, die das Ganze ist.
Ich meine, wir haben ja das große Problem also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, man ist aufgewachsen mit Tequila, der einen roten oder einen, ich glaube, einen orangenen Hut oder ich weiß gar nicht, was die andere Farbe ist. Aber dieses schreckliche Sierra-Zeug, was man
Rocco
halt
aus
irgendwie
Hamburg.
in Clubs gekippt hat, wo man sozusagen Zitrone und Salz braucht, damit man das überhaupt irgendwie durch den Hals gekriegt hat. Und mit Kopfschmerzgarantie am nächsten Morgen irgendwie. Und ich glaube, deswegen hat Tequila auch so einen nicht so einen guten Ruf, wenn du
Leider
sozusagen
nicht, ja.
die Leute fragst, die auch mal Spirituosen trinken, weil die halt eben, wenn man jemanden nach Tequila fragt, der denkt halt an diese billige Sierra-Plörre, die halt nur Kopfschmerzen macht und einfach nur scharf ist.
Ja, aber früher kannten viele auch nur, keine Ahnung, Jim Beam und Cola beim Whisky.
Ja, du, definitiv. Nee, also das ist ja alles richtig. Ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, ein Grund dafür, warum das eine underrated Spirituose ist.
Auf jeden Fall.
Und da ist die Hürde ist halt noch relativ hoch. Ich meine, vielleicht ändern wir ja das eine oder andere auch mit diesem Podcast, mit dieser Folge heute, dass sich mal jemand was probiert. Ich meine, wir haben wenigstens 12 Leute, die so ein Sample-Set haben, die jetzt mal sowas
Sollen
kosten.
das in die Welt hinaustragen, meinst du?
Ja, ich finde das gut. Warum
Ich
nicht?
glaube tatsächlich, also ich glaube, in den USA ist Mezcal schon lange eine große Sache und schon seit bestimmt 10, 12 Jahren wird in der deutschen Barwelt und bei deutschen Spirituosenliebhabern für jedes Jahr vorausgesagt, aber dieses Jahr schafft der Mezcal seinen Durchbruch in Deutschland. Aber dieses Jahr wird das ein Trend. Aber dieses Jahr, und es ist, also ich habe das letzte Mal, glaube ich, 2020 gelesen, in 21 irgendwo wieder und man liest es immer wieder und es passiert irgendwie nicht, weil es gibt ja Leute, ne, wenn du in Hamburg die, weißt du, Betty Kupsa
Bettina Kupsa,
anschaust, die ja ganz viel mit Mezcal macht, dann wir haben viele Importeure, die Mezcal importieren, also das Zeug ist ja oft schon da und auch in der Barwelt ist das voll gut vertreten. Ja, aber irgendwie schafft es den Sprung über diesen Tellerrand nicht so richtig hinaus.
Ja, Mezcal ist mittlerweile günstiger in Deutschland als in Mexiko, weil es in Mexiko oder in Amerika in general so unglaublich beliebt ist.
Ja.
Und in Deutschland oder Europa ist noch so zögert.
Du bist ja,
Ja,
du
aber
bist ja
was ich
in, du bist ja in
vorstellen
den, du
wollte,
bist ja in den Staaten, ganz kurz, du bist ja in den Staaten auch nur ein Celebrity, wenn du deinen eigenen Mezcal oder Tequila auf den Markt bringst, ne? Also ich glaube, da gibt es mittlerweile 20 verschiedene Brands, die von irgendwelchen Celebrities irgendwie rausgebracht werden. Sorry.
der Trend. Ich weiß nicht, ob es jemals ein Trend geben wird, aber ich meine, beim Rum sagen sie auch immer, das wird der neue Trend. Ja. Das wird keine zukünftigen großen Trends mehr geben. Ich denke, es wird einfach eine allgemeine Aufmerksamkeit zu besonderen Spirituosen mehr und mehr geben. Aber von einem richtigen Trend muss man gar nicht reden. Das kann man auch gar nicht beliefern. Was ihr euch vorstellen müsst, ist, Mezcal ist unglaublich arbeitsintensiv. Man hat teilweise Dutzende von Menschen, die tagtäglich mit ihren Eseln durch die Wüste laufen, oder auf den kultivierten Feldern arbeiten. Jede Agave muss transportiert werden, geschnitten werden, in den Ofen gepackt, crushed, etc. Es ist so viel Arbeit und die Menge, die man dann am Ende rausbekommt, ist relativ wenig. Und die guten Produzenten, die halt ihre 160 Liter im Monat produzieren, die verkaufen das dann halt im Dorf oder in der Gemeinde. Sowas schafft es in der Regel gar nicht nach Europa. Das sind die großen Produzenten wie Sierra von Borco, die dann industrielles Zeug einkaufen und
Ja.
exportieren. Und das Wichtigste, und das ist auch, was uns ein bisschen auszeichnet, es ist extrem bürokratisch und intensiv Mezcal zu exportieren. Und die kleinen Produzenten, die teilweise das beste Zeug produzieren, haben gar kein Interesse, sich mit der Regierung auseinanderzusetzen, und effizient genug zu arbeiten, bürokratisch genug zu arbeiten, zu exportieren. Und wir haben eine Lücke gefunden, um unzertifizierten Mezcal in Form von Agave-Destillat in lose Ware zu exportieren, um so selber die Möglichkeit zu haben, durch Mexiko zu fahren, was wir einmal im Jahr machen, uns die interessantesten Sachen direkt von den Produzenten raussuchen, hinten ins Auto schmeißen, dann zu unserem Abfüller nach Oaxaca fahren und dort dann entweder in Flaschen abgefüllt wird oder in Kanistern zu uns nach Schottland geschickt werden, um dort dann halt ordentlich abgefüllt zu werden.
Du hast gerade
Das
gesagt,
ist
nicht,
echt.
Du hast gerade gesagt, nicht
Das ist halt.
zertifiziert. Was heißt das? Also gibt es für Mezcal auch ähnlich wie für Scotch oder so, so Vorschriften, was es sein? Also sicher Agave, aber gibt es da noch andere Vorschriften, die man einhalten muss?
War auf jeden Fall war das schlimmer als in Schottland. Also als wir 2018 dort waren, gab es nur Comecon, das ist ein großer Zertifizierer. Und die haben ein riesen Team an Menschen, die fahren bis raus in die letzten Ecken der Wüste und schauen den Leuten auf die Finger. Also wenn du Mezcal produzierst, wie hier jetzt 100% Quiche, dann wollen die sehen, wo kommen die Agaven her. Dann werden Stichproben gezogen an Zucker, dann wird die Zuckeranalyse im Labor gemacht. Dann wird evaluiert, wie viel Liter man ungefähr rausbekommt aus den Agavemengen, die man gekauft hat. Und dann wird eingemeischt und vergoren und dann kommt der Kerl von Comecon, also von der Zertifizierung, wieder vorbei und schaut, wie viel Alkohol hergestellt wurde. Und das wird dann unter Aufsicht der Zertifizierer unter den Augen der Zertifizierer abgefüllt und dann bekommen die vom Zertifizierer ein Etikett, also ein Wasserzeichen, dass man auch
Okay.
bloß nichts fälschen kann in einem korrupten Land wie Mexiko. Aber wie gesagt, viele, also erstens ist Comecon unglaublich korrupt selber und ist, ich glaube, 2020 hops genommen worden für Korruption, weil große Produzenten bevorzugt wurden. Das ist nun ein riesenschlimmes Thema. Und es ist in Mexiko immer eine Vertrauenssache. Die Leute schreiben drauf 100% Quiche, aber dann ist es dann vielleicht doch nicht.
Ja.
Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man jemanden hat, wie wir, die vor Ort sich auskennen, kkaufen, sofort mitnehmen. Oder halt mit Leuten zusammenarbeiten, denen man vertraut und dann exportiert. Ja, weil es sind viele
Gar nicht so einfach.
Qualitätsunterschiede.
Ja, es ist ja vielleicht, also im Ursprung hat es ja vielleicht sogar mal keine Rolle gespielt, wenn man einfach lokal für sich, fürs Dorf irgendwie was produziert hat, dann war es den Leuten ja wahrscheinlich egal, was für eine Agavensorte das war. Dann haben die halt einfach das so
Genau.
gemacht, abgefüllt und dann hast du deinen Schnaps gehabt, dann interessiert dich ja nicht, also außer man ist halt irgendwie jetzt da Spezialist, aber als reines Genussmittel, das im Dorf hergestellt wird, im Dorf getrunken wird, ist es dann wahrscheinlich egal, aber in dem Fall, wo du dann das Ganze etikettierst, in den Vertriebsprozess bringst, muss natürlich auch dann, was draufsteht, auch drin sein.
Ja, wenn du richtig Geld verdienst, dann ist auch wahrscheinlich der Anreiz da ein bisschen
Ja.
das Ganze noch auszubauen. Sag ich mal. Vielleicht auch nicht ganz legal auszubauen.
Das heißt aber, nochmal zum Verständnis, Benedikt, es gibt Agavensorten, die sind begehrter, die sind teurer, weil vielleicht schwerer zu finden, seltener, schwerer zu ernten, was weiß ich, geringerer Ertrag, etc. etc. Oder besserer Geschmack. Und dann gibt es halt Agavensorten, die halt irgendwie Standard sind oder sowas oder die halt weiter verbreitet sind und vielleicht nicht ganz so teuer sind und so. Und da findet man dann darüber auch schon Abstufungen im Mezcal. Ist das richtig?
Absolut, es ist aber auch subjektiv, sowohl objektiv. Also die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dass die Leute einfach raus sind in die Wüste, in die Berge, sich einfach rausgezogen haben an den Gaben, was ging, was du gerade auch meintest. Und dann wird einfach irgendwas gegoren, was Alkohol erzeugt. In Jalisco, also Tequila, was ursprünglich eigentlich auch nur klassifiziert war als Mezcal, nicht klassifiziert, aber umgangssprachlich bezeichnet als Mezcal. Die haben industriell das angepackt und haben gesagt, okay, wir nehmen eine Agavensorte, die am schnellsten wächst und am meisten Zucker hat. Wir verwenden einen effizienteren Prozess, anstatt einem Erdofen verwenden wir eine Dampfsauna, um das Inodin, um den Zucker zu spalten. Anstatt einem Esel einen Stein verwenden wir eine Industriepresse oder sogar
Ja.
Autoclaves. Anstatt Spontanvergärung verwenden wir eine Reinzuchthefe, um maximale Alkoholausbeute zu haben, aber halt unter Verlust der Komplexität. Und obendran sagten sogar, okay, es ist sogar erlaubt, 49% Zucker hinzuzugeben. Also 49% des Alkohols darf aus einer anderen Source an Rohstoff kommen. Also ein industrielles Produkt. Das war damals sexy in der Zeit der industriellen Revolution, 19. Jahrhundert. Und es gibt dann halt Länder wie Staaten wie im Süden Mexikos, wo das einfach nie angekommen ist und wo bis heute noch traditionell hergestellt wird. Was man heutzutage macht, ist, man differenziert unter anderem. Also es gibt ja Ensemble, wo man mehrere Agavensorten zusammen kocht und zusammen gärt und ein Destillat herstellt aus mehreren. Es ist aber immer mehr Trend, dass man separat gärt und destilliert, dass man halt ein Produkt hat, Tempestate oder Tobala oder Quiche etc. etc. Genau.
Beim Tequila hast du ja aber auch also genau diese Abstufung, die du genannt hast, ne? Also du hast ja da diese, ich glaube, das heißt Mixto-Qualität, ne? Also das ist die mit Zucker zugesetzt. Dann gibt es ja aber auch die 100% Agave, die sozusagen dann, wo das nicht erlaubt ist. Du hast auch beim Tequila ja traditionellere Herstellungsweisen und weniger traditionelle, ne?
Genau.
Also
Absolut, ja.
ja, genau, okay. Weil
Ich habe nicht alles über den Kamm geschoren,
wobei,
aber
das
es
muss.
ist es, also es ist halt trotzdem die blaue Weber-Agave, die verwendet werden muss. Und das ist halt eine, die braucht, wie gesagt, nur 6 bis 8 Jahre und hat sehr viel Zucker, während das eine Tempestate, die zum Beispiel in Tequila nicht produziert werden darf, aber halt einer der besten und am aromaintensivsten 25, ich glaube, bis zu 35 Jahre brauchen kann zu wachsen. Aber mit sowas kann man nicht arbeiten als industrielles Produkt.
Das verstehe ich. 35 Jahre warten, allein um das Grundprodukt herzustellen, ist vielleicht ein bisschen lang. Gibt es in Mexiko so eine Art Umweltdiskussion über das Thema Agaven? Also wird da gesprochen darüber, ob es gut ist oder schlecht ist, große Agavenplantagen zu bauen, oder dass es vielleicht nicht gut ist, wilde Agaven einfach sich aus der Natur zu holen und sowas? Wird darüber diskutiert in Mexiko, oder ist das eigentlich kein Thema, weil die sagen, wir nehmen uns aus der Natur halt, was wir wollen, und fertig?
Ja, es ist echt schade, es ist schlimm, es ist ein großes Thema. Es sollte ein viel größeres Thema sein, aber es ist meiner Meinung nach ein Thema, was ein größeres Thema sein sollte. Ich habe in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, habe ich eine kennengelernt, die ja einen PhD, einen Doktor geschrieben hat über den Einfluss, den Impact in der Natur durch die Kultivierung von Espadin, also der großen industriellen Agavensorte für Mezcal. Und den Mezcal, den wir selber hergestellt haben, 2018, die Geschichte muss ich euch noch erzählen. Es war damals schon das Thema, wo wir sagten, eine gewisse Nachhaltigkeit muss es doch geben. Man kann auch nicht einfach raus in die Natur und sich ziehen, was man möchte, vor allem wenn es halt bis zu 35 Jahre braucht zu wachsen. Wo man ausholen muss, ist, die Agave zieht sich Nährstoffe und entwickelt Zucker über diese lange Zeit, um am Ende des Lebenszyklus eine Art Baum namens Quiote aus der Agave wachsen zu lassen, die dann blüht und Samen trägt, damit es eine genetische Biodiversität geben kann, genetischer Austausch, aber halt auch für die Cross-Pollination, dass es nicht nur Klone gibt, die unterirdisch dann auswachsen. Und fast alle Mexikaner schneiden diesen Baum, sobald er anfängt zu wachsen, um den Zucker darin zu behalten und diesen nicht zu verlieren. Was bedeutet, man schneidet da schon mal richtig tief in die Biodiversität. Und dann gibt es Agavensorten wie die Tempestate oder die Tobalar, die so beliebt und so bekannt geworden sind, so einen Marketing-Einfluss haben, dass da einfach rausgezogen wird, was geht. Selbst wenn das Ding noch nicht reif ist oder eigentlich geerntet werden sollte, sagen wir mal, nach 15 Jahren wird das Ding trotzdem geschnitten, weil man dann ja aufs Etikett schreiben kann, ah ja, Tipstate enthält Tipstate. Und das ist ein großes Problem. Dort, wo wir 2018 gewohnt haben und gearbeitet haben, war es noch möglich, mit einer Erlaubnis der Town Hall, also des Dorfes, einfach in die Natur zu gehen und uns zum Beispiel die Tipestate rauszuziehen. Mittlerweile meinte der Palenquero, es ist in einem Zyklus von 4 Stunden Erreichbarkeit, keine Tipestate mehr zu sehen. Und das sind jetzt, also wie gesagt, 2018. Bei einer Agave, die bis zu 35 Jahre braucht zu wachsen. Das heißt, in 5 oder 10 Jahren kann man schon davon ausgehen, dass sie noch existieren wird, aber extrem schwer erreichbar sein zu sein. Die Leute haben die letzten Jahre angefangen, Tipestate unter anderem auch zu kultivieren. Also, dass man Land mietet, um die zu pflanzen, oder Setzlinge in der Natur aussetzt, dass man zukünftig ziehen kann. Aber bis die fertig sind, wird es erstmal eine große Lücke geben an bestimmten Agavensorten, meiner Meinung nach.
Also dauert das Ganze ein Stück. Also wird es auch, also allgemein gibt es da richtig, aber auch Agavenbauern, die tatsächlich aktiv nichts anderes machen, außer Agaven anzubauen, auch von anderen Sorten. Das ist quasi, es kann ja nicht nur Wildwuchs sein, was geerntet wird. Das wird es dann wahrscheinlich bei Tempestate so und weiß nicht, bei Tobala vielleicht auch. Aber es, ich weiß nicht, wie viel kann man oder also wie viel Mezcal bekommt man denn aus einer Agave? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Oder wie muss man das rechnen? Wie ist die Ausbeute?
Also die schlechten haben, wir hatten eine Ausbeute von 1,6 Liter pro 100 Kilo. Hört
Was
ihr mich
wiegt
noch?
eine?
Ja, 1,6 Liter pro 100 Kilo. Es kommt drauf an, es gibt ganz viele Varieties, Sorten, die sehr klein sind. Und dann gibt es aber richtig große, wuchtige Dinge. Da kann so ein Ding auch mal 100, 150 Kilo wiegen. Ja, es ist viel Arbeit für wenig Ausbeute. Eins, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir ernten nur Agaven, die einen ausgewachsenen Baum haben. Das haben wir damals nicht nur gemacht aus Umweltfreundlichkeit, sondern was wir halt aus der Welt des Eau-de-vie, der Obstbrände kennen, ist halt, je mehr Zucker man auf ein Kilo Frucht hat, desto mehr ist halt dieses eigentliche Fruchtaroma gestreckt. Das heißt, wir haben die Theorie gehabt, okay, wenn wir den Zucker etwas draufgehen lassen für den Baum, sollte man nicht nur eine erhöhte Reifegrad haben, einen erhöhten Reifegrad, sondern halt auch weniger Zucker, der dann zu Alkohol gärt und dann halt das Lösungsmittel für die Aromen sind.
Also, dass man im Endeffekt ein intensiveres Produkt bekommt.
Ganz genau. Und obendrein ist es auch noch so, ich habe bei vielen Produzenten in den nach der Destillation mir die Maische angeschaut und es gab relativ große Brocken gekochter Agave, wenn man die aufgebrochen hat und dran verkostet, dann waren die teilweise sogar noch süß. Das heißt, man hat nicht nur Aromaverlust, sondern man hat auch Zuckerverlust. Man macht die ganze Arbeit dafür, dass man einen bestimmten Prozentsatz an Zucker dann quasi in Gully runter schüttet. Es ist aber vorgeschrieben bei zum Beispiel Mezcal Ancestral oder Artisanal, diesen zwei Methodiken, dass man keine industriellen Produkte verwendet, wie zum Beispiel ein Holzschredder. Was wir für unsere Eigenproduktion gemacht haben, wir haben gesagt, okay, schauen wir doch mal im Dorf, ob es einen Holzschredder gibt, also einen Baumschredder. Haben die Agave da durchgejagt, haben also quasi kleine Sägespäne an Agave gemacht, die dann aber trotzdem
Agavenhackschnitzel.
noch in
Ich wollte gerade
der
sagen, Agavenschnitzel, ja.
Weil die Miel, so genannt, also die einzelnen Fasern, die müssen auch richtig zerstampft werden. Und je feiner es wird, desto
Ja.
besser. Und unsere Miel, also unsere Fermente, die waren so püree fein gemahlen, dass wir lustigerweise die potenzielle Ausbeuteverlust durch das Wachsen lassen des Baumes uns wieder reingeholt haben durch eine effizientere durch ein effizienteres Einmeischen. Also ich sehe trotzdem wenig Zukunft. Es gibt ein paar Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen wir auch einkaufen, die wirklich tolle Arbeit machen. Es gibt irgendwie eine 99-prozentige Chance einer in der wilden Natur, aber unter Laborverhältnissen oder in einem Grünhaus ist es halt genau andersrum. Das heißt, man hat eine sehr genau die Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, die nehmen die Samen, produzieren kleine Pflanzen, Sucklings, und setzen diese dann in der Natur aus. Und so hat man halt eine
Okay.
100-mal höhere Chance, dass es zu einer Agave kommen wird.
Ja, okay. Und man kann das auch ein bisschen steuern dann wahrscheinlich. Also sozusagen der Nachhaltigkeitsaspekt, indem man sagt, wenn wir ernten, müssen wir auch wieder was aussetzen, damit was nachwachsen kann.
Genau, es gibt aber wenige, die so denken, aber die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten oder so, wie wir selber gearbeitet haben, haben es so gemacht. Und das, was wir selber in der Eigenproduktion, in unserer ersten Kollaboration auch gelernt haben, teilen wir auch an Wissen und versuchen ein bisschen einen Einfluss zu haben. Ich glaube, was am interessantesten ist, ist die eigene Erfahrung, die wir gemacht haben damals in Mexiko, weil ich habe ja 2 Monate in der Wüste gelebt und Mezcal produziert.
Wie kam es dazu?
Genau, also aus Eigeninteresse, mehr über Mezcal zu lernen, habe ich meinen Flug nach Oaxaca gebucht. Ich habe mich mit einem alten Hippie-Anwalt getroffen, der hieß Alvin, der jetzt in der Pension ist, also im Ruhezustand, Ruhestand. Und er hat mich mehrere Tage von Produzenten zu Produzenten gefahren, weil ich auf der Suche war nach einem Partner, mit dem ich zusammenarbeiten kann, einer, der das Traditionelle beibringen kann, aber bei dem ich eventuell auch ein bisschen Innovation einbringen kann, für unsere Eigenproduktion. Und wir haben einen Kerl gefunden. Es ist der lokale, dort ziemlich intelligent war und oben in den Hügeln, bisschen außerhalb des nächsten kleinen Dorfes namens San Juan del Rio, eine Destillationsfarm gebaut hat, also Palenque genannt, mit eigenem Quellwasser. Und er hatte auch eine Übernachtungsmöglichkeit für mich. Es war einfach nur ein Raum mit Erdboden und ohne bemalte Wand mit einer Außendusche. Aber dort durfte ich dann volle 6 Wochen wohnen. Mit einem Hund, der hieß Malperito, also böser Hund. So böse war er eigentlich nicht. Also wir haben uns sehr gut verstanden, aber er hat dann doch gerne mal andere Leute gebissen. Und ein paar Hühnern. Ich hatte eine wirklich tolle Zeit. Also für unsere eigenen Produzenten haben wir gesagt, okay, wir stellen so viele Leute ein aus dem Dorf, wie wir finden können, und gehen raus in die Natur und ernten ein paar Agaven, die uns sehr gut gefallen haben vom Geschmack her. Das war primär die Tepestatel, die bis zu 35 Jahre braucht zu wachsen. Dann die Tobala. Die hat eine höhere Ausbeute, ist aber ein bisschen floraler und ein bisschen mineralischer. Der Quiche, also der Matre Quiche, die ihr auch gerade verkostet habt, und eine, die heißt Habali, die wirklich schmackhaft ist und eine sehr, sehr kleine Alkoholausbeute hat, aber dadurch sehr, sehr viel Aroma. Und mit mehreren Eseln und den Leuten sind wir morgens auf die Hügel raufgefahren und haben Ausschau gehalten über der Wüste und haben nach diesen Bäumen geschaut. Dann haben wir uns mit den Macheten Wege in die Büsche der Wüste geschlagen, um diese Agaven zu erreichen. Haben dort dann die Blätter der Agave geschnitten. Dabei wird ein Saft ausgeschüttet, das sind Saponine. Wenn du diese auf die Haut bekommst, bekommst du richtig schlimm infizierte Pickel. Und wenn du sie ins Auge bekommst, kannst du auch erblinden, was bedeutet, man ist dann oft doppelt oder dreifach angezogen in diesen heißen Wüstensommertagen. Schneide dann das Herz, den Kern quasi raus, halbiert den, wickelt den, bindet den um den Esel und zieht es dann aus der Wüste. Und das haben wir 6 Wochen lang gemacht. Wenn du genügend Agaven aus der Wüste gezogen hast, dann kannst du einen Ofen füllen. Dazu haben wir Mesquitholz genommen, haben ein großes Feuer gemacht, haben diese Lavasteine drauf getan, haben das Feuer absterben lassen, sodass wir so wenig Rauch wie möglich in Einfluss haben. Und dann die Agaven, die halbierten Agaven, auf die heißen Steine getan, gelegt, dazwischen aber erstmal ein bisschen heiße Bagasse und Palmenblätter und haben dann den Ofen zugemacht und über die nächsten 7 Tage öfters mal mit Wasser gefüttert durch ein Rohr, das oben in den Erdofen gesteckt wurde, um sie halt weiterhin zu kochen. Nach 7 Tagen wird der Ofen dann geöffnet, und wir haben dann, wie gesagt, mit diesem Holzchipper, diesem Holzschreddergerät, die Agaven in wirklich kleine Stücke zerschlagen. Und diese dann in diese große Mühle ausgeteilt, wo dann der Esel mit einem hunderte Kilogramm schweren, runden Stein über die Agaven fährt. Es sind relativ trocken, also wirklich von der Saftauspresse kann man nicht reden. Es wird sogar ein kleines bisschen Wasser abends mal draufgegeben. Es wird auf jeden Fall püriert. Und diese relativ trockene, pürierte Masse wird dann in den Washberg, in diesen hölzernen Fermenter, übergegeben und erstmal für 24 Stunden einfach stehen gelassen. Das heißt, in diesem Prozess setzen sich viele Mikroorganismen drauf nieder, aber wachsen auch aerob in dieser Agavenmasse. Und nach 24 Stunden wird der Fermenter dann mit Wasser aufgefüllt und einfach stehen gelassen. Relativ zügig sieht man dann auch schon die Gärung, weil die Mikroorganismen sich in den ersten 24 Stunden, wie gesagt, dann schon mal vermehren konnten. Und eine Gärung geht dann auch ungefähr 5 bis 8 Tage. Und wenn sie dann trocken vergärt ist, dann kommt sie in die Destillationsblase, in so 400, 500 Liter Brennblasen, direkt befeuert, wie bei Springbank quasi, aber halt sehr mittelalterlich. Ja, dann werden unten dann mit Holz ein Feuer gemacht und auch doppelt destilliert. Und bei der eigentlichen Destillation haben wir auch dafür gesorgt, dass man sehr langsam destilliert, sodass man äußerst viel chemische Reaktionen erzeugen kann, aber dass man auch einen sehr sauberen Schnitt machen kann. Was wir nicht gemacht haben, wir haben aber einen sehr großen Schnitt gemacht, so dass wir die ganzen Aromen rüberbekommen, aber trotzdem durch langsame Destillation konnten wir die richtig schlechten Komponenten besser trennen. Das heißt, obwohl wir langsam und saubere Schnitte gemacht haben, haben wir trotzdem ein schönes, komplexes, kräftiges Destillat gemacht. Und wenn man sich unsere Mezcals anschaut, die wir selber jetzt produziert haben, sind wir auch in den hohen 50er-Prozent-Bereichen, währenddessen die meisten Mezcals dann irgendwo bei 45 bis 50% sind. Was uns auch wieder besonders macht, weil Mezcal darf rechtlich gar nicht mehr als 55% haben. Wir wollen aber unsere Produkte natürlich nicht verdünnen mit Wasser. Und aus dem Grund haben wir, oder alles noch andere Gründe, warum wir einfach auf die Zertifizierung uns nicht eingelassen haben und das als Agavendestillat exportiert haben. Mehrere Gründe, warum wir es gemacht haben. Wir haben sogar versucht, uns zertifizieren zu lassen, wurden aber quasi von unserem Anwalt geblackmailt. Sie war leider so kompliziert, dass wir den Anwalt gewechselt haben. Und sie wollte horrende Summen für die Übergabe der Dokumente an den neuen Steuerberater, weil es ein bisschen eingeschnappt war.
Oh,
Und dann
wow.
dachten wir auch, okay, mein Gott, so kann man nicht arbeiten. Und haben mit aller Hand rum, wie gesagt, meinem Kollege aus Edinburgh, der Mexikaner, mit seiner oaxakanischen Frau, der mit mir in Edinburgh lebte, nach Alternativwegen geschaut. Und sind dann auch eine der ersten, die eigentliches Agavendestillat in loser Ware legal von so Kleinstproduzenten oder von unserer eigenen Kleinstproduktion exportieren durften und konnten. Hat auf jeden Fall 4 Jahre gebraucht, und 4 Jahre später sind unsere Eigenproduktionen jetzt angekommen. Wir haben insgesamt 300 Liter Mezcal produziert, also Agavendestillat, aus diesen 6 Wochen Arbeit. Die ersten 2 Wochen waren wir, wie gesagt, damit beschäftigt, einen Produzenten zu suchen und zu planen und dann 6 Wochen Vollproduktion.
Krass. Kurze Frage nochmal. Du hast vorhin gesagt, 4 Agavensorten habt ihr gesammelt. Habt ihr quasi diesen Prozess, den du jetzt beschrieben hast, 4-mal nacheinander gemacht oder parallel? Oder habt ihr sozusagen auch Agavensorten gemischt?
Es ist so, wir haben in den 6 Wochen rausgezogen, was wir konnten, aus der Wüste. Von den 4 Sorten, die wir mochten. Am meisten war es die Tepestafel. Die zweitmeiste war die Tobala. Und sporadisch haben wir mal die Habanier und die Quiche gefunden. Die war aber so sporadisch, dass man nur einen Ofen füllen konnte. Und haben aus dem Grund die Habanier und die Quiche zusammen gekocht, vergoren und destilliert. Das heißt, wir haben 3 Mezcales produziert. Einmal 100% Tepestafel, einmal 100% Tobala und einmal, wie gesagt, dieses Ensemble, dieses Gemisch aus Quiche und Habanero. Aber selbst dann haben wir davon, wie gesagt, nur einen Ofen und insgesamt 15 Liter rausgekommen. Währenddessen wir von der Tepestate haben wir 180 große Flaschen, 300 kleine Flaschen. Von der Tobala haben wir 120 große Flaschen, 200 kleine Flaschen. Und von dem Ensemble haben wir, wie gesagt, 15 Liter und das alles in kleine 35 cl Flaschen abgefüllt.
Also große Flaschen sind bei dir 70
Genau.
CL und kleine 35.
Ganz genau.
Okay. Noch ganz kurz eine
Ähm,
Frage. Ich, hier auf der
ja.
Flasche, ich habe eine Flasche vor mir. Ihr wart ja so lieb und habt uns eine Flasche, die ihr mit auf der Messe hattet, mitgegeben. Und zwar von dem Tobala. Und hier steht es drauf, 59,5 Volumenprozente. Das ist auch die Stärke, die aus der Brennblase kam, ja?
Genau,
Wow. Also Raw
was
Spirit.
die Mexikaner oft machen, ist, wie gesagt, einmal wird ein bisschen schneller destilliert, sodass der durchschnittliche Alkoholgehalt sowieso schon niedriger ist. Was sie dann aber auch gerne machen, ist, sie verwenden Nachlauf oder die erste Fraktion des Nachlaufes, um dann das Herz zu verdünnen. Etwas, was ich nicht wirklich für meine subjektiven Standards für ideal fand. Und aus dem Grund haben wir, wie gesagt, ein sehr traditionelles mexikanisches Produkt, aber es gibt halt ein paar Sachen, die ich als europäischer Distillateur einfach ein bisschen anders gemacht habe.
Hast du das
Deswegen würde ich es
Gefühl,
vielleicht selber auch gar nicht unbedingt als Mezcal bezeichnen.
hast du das Gefühl, dass diese zwei Welten, also das, was die Traditionsbrenner aus Mexiko eingebracht haben und das, was ihr eingebracht habt, dass sich das gegenseitig so befruchtet hat? Also du hast gesagt, du hast viel gelernt. Hast du das Gefühl, die haben vor Ort auch was mitgenommen von euch, von dir, was auch für die eine Weiterentwicklung bedeutet?
Würde ich schon sagen. Wie gesagt, wir haben uns ja nicht zu sehr in die Tradition eingemischt. Wir haben uns nur ein kleines bisschen in die effizient ist das falsche Wort, weil wir also in die Nachhaltigkeit und wenn ich effizient sage, dann hört sich das wieder an, als würde man neue Tequila machen, was ja nicht der Fall ist. Wir haben einfach nur ein Weg gefunden, weniger Zucker aus dem Fenster zu schmeißen. Und durch eine etwas langsamere und sauberere Destillation hat man mehr den eigentlichen Agavengeschmack im Fokus, anstatt sonst eine vielleicht stärkere und leichte Seifigkeit durch die langkettigen Alkohole, die dann durch den Nachlauf diesen delikaten Fruchtaromen eigentlich so ein bisschen im Weg stehen könnten. Deswegen, wir haben uns nicht zu sehr eingemischt.
Okay, also ich meine
Aber etwas. Und bis heute.
bei 130 Liter pro Agavensorte kann man jetzt ja auch nicht von einem effizienten Industrieprodukt sprechen, sondern das ist ja
Genau.
dann ein Handwerk, also die geringe Menge steht ja dann auch für ein handwerklich hergestelltes Produkt.
Absolut. Also wenn man sich die Bilder bei uns auf Instagram anschaut, dann wird einem, glaube ich, bewusst, wie was das für ein intensiver Arbeitsaufwand war. Und ich weiß bis heute, dass der Produzent, mit dem wir kollaboriert haben, bis heute noch den Holzhäcksler verwendet zum Zerschneiden seiner Agave, weil er einfach nicht nur mehr, weil er halt auch mehr Aroma rausbekommt, indem er seine Agaven ordentlich schreddert. Verwendet aber trotzdem noch den Esel und den Stein, um, wie gesagt, richtig ordentlich traditionell noch zu arbeiten.
Ja, okay.
Wie nie.
Wir haben den Tobala jetzt im Glas. Würdest du sagen, die 59,9 gehen auch pur oder müssen wir den verdünnen?
Die gehen absolut pur.
Würde ich auch sagen.
Okay, ich frage einfach nur.
Ja, die gehen super pur. ich habe ja auf der Messe schon mal probiert und es ist sehr überraschend, wie pur die gehen.
Okay, vielleicht sagen wir mal kurz was zur Flasche. Das ist eine schlanke Glasflasche mit einem Etikett, was irgendwie aussieht wie handgedruckt. Eine Lithografie, sagt der Tim gerade.
Genau.
Also quasi mit einer Das ist mit Säure, ne? Sozusagen in den Stein oder in den Stein gearbeitet und dann den Stein mit Farbe bearbeitet, um dann das drauf zu drucken, ne? Richtig? Ich bin jetzt
Vielleicht
gerade,
die
ja, aber ich.
richtige Lithografie, aber das ist eine hölzerne Lithografie, wo man Holzschnitt macht, wo
Okay.
man, der Künstler schnitzt seine Kunst in eine Holzplatte und dann wird dort wie beim Wendestreichen Farbe aufgelegt, aufgestrichen und das kommt dann in Kontakt mit dem Blatt und kommt unter eine traditionelle Druckwalze und so wird dann die Farbe von dem Holzschnitt auf das
Okay.
Papier abgegeben. Und jedes Etikett ist ein Originaldruck,
Okay, das
ein
heißt aber,
individueller
das ist
Originaldruck.
dann,
Also auch er hat wochenlang gearbeitet.
man würde dann quasi in so sagen, das ist ein Holzschnitt und Hochdruckverfahren dann wahrscheinlich.
Lithografie, Holzlithografie, wird ja
Holzlithografie, okay.
schon passen. Also er ist ein bekannter Künstler dort in Oaxaca und hat, wie gesagt, jedes Etikett, jedes Kunstwerk auch hand signiert und handnummeriert, dass man eine Flaschennummerierung hat, eine laufende. Und das würde er auch nur machen, wenn er zu seiner Kunst steht.
Also sieht auf jeden Fall sehr schick aus.
Und bei der
Magst du noch was zum Motiv erzählen?
Wir haben uns nicht viel eingemischt. Wir haben dem Künstler freie Hand gelassen. Aber er hat jeweils die Agavensorte geschnitzt, die verwendet wurden mit einem ausgewachsenen Baum, weil wir 100% nur ausgewachsene Agaven verwendet haben. Das heißt, man hat ein Motiv für die große Flasche und ein Motiv für die kleine Flasche und die Farbe unterscheidet dann die Agavensorte. Schwarz ist die Tempestate, Pink ist die Tourbillon und Blau ist das Ensemble.
Okay. Und die, also es gibt im Endeffekt dann als kleine Flasche gibt es die alle drei Sorten, als Großflasche nur Tempestate und Tubala, richtig?
Genau.
Sehr schön. Olli, wir haben sie jetzt im
Und die
Glas.
Flasche war auch ein Albtraum. Ja, also
Ja,
trink
stimmt.
erstmal.
Da kommen wir gleich noch zu, genau. Lass uns mal kurz probieren. Beziehungsweise Olli ist schon fleißig am Riechen. In der Nase, man merkt natürlich schon, dass es 59, fast 60 Volumenprozente sind, ne? Das kann man durchaus, wenn man die Nase ein bisschen zu tief reinhängt, merken. Aber ich finde es trotzdem super entspannt. Also für die hohe Alkoholvolumenzahl und was an Frucht rauskommt, ist ja der Knaller. Also ich finde es super hellfruchtig. Ja, so eine tropische Frucht, eine schöne Süße kommt mit raus. Also es ist ein wahnsinniger Mix. Ich könnte es überhaupt gerade gar nicht ordnen, weil halt so viel auf einmal rauskommt. Was meinst du?
Also ich hätte jetzt zusätzlich zu dem, was du sagst, noch eine ätherische Note, die ich jetzt nicht dem Alkohol zuschreiben würde, sondern die ich so, ja, also das ist kein alkoholischer Stich, den ich meine, sondern so eine, ja, wie so ein Öl, wie so ein
Ja,
ätherisches Öl ist
ja.
noch dabei. Und ich würde, bin eher aus der tropischen Fruchtseite, denn auf einer zitrusfruchtigen Seite. Und es riecht warm.
Unbedingt tropisch, aber probier mal. Und da kommt dieses Ätherische, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu. Ich habe, als ich es erstmal probiert habe, auch irgendwie so ein bisschen was Minziges. Oder ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Was sehr Frisches. Also super frisch auf der Zunge. Dazu diese extreme Frucht. Fast wie ein Kaugummi. Und es geht in viele verschiedene Richtungen. Also es ist Wahnsinn.
Der hat eine krasse Viskosität, den kann man ja fast kauen. Unheimlich dick ist der.
Ja, sehr dickflüssig. Ja, man hat dieses Mineralische von der Agave und dann hat man diese tropischen Früchte von der Gärung. Ja, und die tropischen Früchte, auf die wir uns ja spezialisieren mit unseren ganzen Eigenproduktionen, die wir auch in unserem Whisky ja gerne finden, die kommen hier stark von der Fermentation. Und das prägt ihn wirklich stark aus. Also selbst Dave Broom und Annabel Thomas von McNean und James, der Masterblender von Compass Box, die haben alle drei gesagt, dass sie, glaube ich, noch nie so was Intensives verkostet haben.
Da schwingt schon ein bisschen Stolz mit, ne? Also kann ich mir gut vorstellen. Weil es auch wirklich, also wie gesagt, ich habe auch, wenn du es auf der Zunge
Von
hast, ist
denen fühlt
Wahnsinn.
man sich auf jeden Fall geehrt.
Natürlich, natürlich.
Also die Intensität, die ist zu greifen. Ich habe das Gefühl, mein ganzer Mund ist eingeschmiert und also eingeölt von innen. Also ich habe das auf den Zähnen, auf dem Zahnfleisch, auf der Zunge, im Mundinnenraum komplett. Und es geht wunderbar wärmend so die Speiseröhre runter. Es ist nicht in dem Sinne hot, im Sinne von sprittig, aber es ist total wärmend und ja, und hat richtig krass Kraft. Also ja, Chapeau, also toll. Ich glaube, dass ihr da echt krass was gezaubert habt. Ich finde auch dieses Tropische hatte ich so im Mezcal. Ich hab auch schon einige Mezcals schon probiert, aber sowas hatte ich noch nicht im Mezcal drin, in der Form. Muss ich ehrlich sagen.
Das Schöne auch war, als wir jetzt auf der Messe waren und ich habe Claudio gefragt, okay, mit welchem Mezcal, welchen sollte ich denn zuerst probieren? Und er meinte, ja, probier den Tobalá zuerst, weil du wirst, wenn du den Tempestate im Glas hattest, nicht mehr viel von dem Tobalá schmecken, weil der ist quasi nochmal eine Liga drüber, was total abgefahren ist. Und es war dann auch so, ich habe den Tobalá erst probiert und war total geflasht und dann hat er mir ein Glas von dem Tempestate eingeschenkt und dann hast du, wow, was ist denn hier bitte los? Und ich habe uns gerade mal noch als ein zweites Glas ein bisschen Tempestate eingefüllt, einfach nur zum Vergleich. Ich würde dir nicht empfehlen zu probieren, ich würde erstmal nur riechen, Olli. Wahnsinn.
Ja, die Tobalá, die braucht halt bis zu 12 Jahren zu wachsen, die Tempestate, wie gesagt, bis zu 35 Jahren. Aber die Tempestate hat auch weniger Zucker als die Tobalá. Und aus dem Grund ist die Ausbeute auch geringer bei der Tempestate. Und dementsprechend ist er halt dann auch intensiver.
Ja, also ja, man merkt es auf jeden Fall.
Tempestate ist halt diese Riesen.
Erzähl nur.
Also Tempestate ist eine riesengroße, serpentinenförmige, wirklich beängstigende Agave, während das die Tobalá eine wunderschöne kleine, schon blumige Agave ist. Das sind komplett unterschiedliche Pflanzen so, irgendwo. Also jeder Botaniker würde mir jetzt Kopf abbeißen.
Aber wir sind ja auch kein Botaniker-Podcast.
Also ich finde der Tobala, der ist unheimlich unheimlich würzig auch. Also der hat irgendwie einen ganz interessanten Körper, finde ich, und eine total krasse Würzigkeit und der ist breit und dicht und so, ne? Also finde ich total spannend. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, er hat mir einen jungen unpeated Whisky hingestellt und auf der ersten Nase würde ich fast reinfallen und denken, das könnte sogar einer sein.
Aber es ist ja viel zu komplex.
Ja, ich meine nur so vom Körper her.
Okay.
Und ich finde ihn unheimlich würzig.
Okay. Krass. Also ich finde es halt auch, also was an Abgang da ist, es bleibt halt ewig. Also
Ja,
der
ja.
Mund, also nicht nur Abgang, der Mundraum ist ewig lang ausgekleidet und bleibt, und der Geschmack bleibt ewig. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wie ein Kaugummi, hat halt ewig Geschmack. Und diese extreme Fruchtigkeit, das habe ich bisher noch, also nicht bei dem New Make, nicht bei irgendeinem anderen klaren Destillat irgendwie erlebt. Und jetzt mal Butter bei die Fische, Benedikt. Wann kommen die Dinger denn?
Wir werden wahrscheinlich Ende der Woche mit ein paar Flaschen bei uns im Webshop gehen.
Ja.
Und so ein paar Distributoren werden jetzt auch anfangen, ein paar Cases zu bekommen.
Ja.
Das heißt, ja, so langsam fangen die Leute an, dann die Möglichkeit zu haben, mal zu verkosten.
Das heißt, am Tag der Veröffentlichung unseres Podcasts am Sonntag bestünde schon die Chance, dass man da auch mal eine Flasche im Shop sieht, wenn man reinguckt. Bei wewantfunk.com.
Absolut.
Na
Genau.
cool. Wie viel nötiges Kleingeld muss man denn einwerfen, um da was von zu bekommen?
Ja, die große Flasche kostet 210 und die kleine Flasche kostet 117. Das ist ehrlich gesagt auch nur so in Anführungszeichen günstig. Schwer zu sagen. Also wie gesagt, in Mexiko kann es schon mehr kosten. In der USA gibt es schon viele, die 100% Tethys-Date gerade mal bei 300 US-Dollar ansetzen. Es ist heutzutage eigentlich nur noch so möglich, weil das Produkt halt dann doch schon vor 4 Jahren hergestellt wurde. Und wir auch viel und gut unsere Leute eingestellt haben. Wir haben allen Leuten immer vorbezahlt. Wir haben weitaus mehr als irgendeinen Mindestlohn gezahlt. Wir wollten die Leute motivieren, mit uns wirklich nur die besten Agaven rauszuziehen. Ansonsten hätten, man kann ja nicht 20 Leute immer beobachten, wo sie ihre Agaven rausziehen. Das heißt, es war wichtig, dass die Motivation auch da war, wirklich die nur ausgewachsenen Agaven mit ausgewachsenen Bäumen zu ernten. Was man dann aber auch an der Agave sehen konnte, dass man sieht am Herz, ob es ein ausgewachsener Baum hatte oder nicht. Genau.
Mich schockt der Preis ehrlicherweise nicht, weil ich, also A, weil du ja vorhin auch in epischer Breite erzählt hast, was ihr da getrieben habt,
Auf jeden Fall.
um magere 300 Liter zu destillieren. Das heißt, das ist ja inklusive Flasche und dem Kunstwerk auf dem Etikett, das ist ja, ist ja der Preis halt mehr oder weniger eine Aufwandsentschädigung.
Also
Zumindest
nicht nur
würde
für uns, sondern halt auch für den Produzenten, für
ich.
die Leute, die uns bei der Ernte geholfen haben und den Künstler. Genau. Und
Nein,
ein bisschen jetzt auch an den Anwalt leider.
deswegen sage ich das ja gerade, ne? Also also bei, es ist
Ja.
eine sehr geringe Menge. Es haben viele Leute daran gearbeitet. Es ist ein langer Zeitraum, den ihr gearbeitet habt, auch wenn es schon 4 Jahre her ist. Aber du warst ja, hast ja gesagt, 2 Monate dort. Und am Ende des Tages, wie du sagtest, wenn ich es gibt in Deutschland 2, 3 Shops, in denen man Mezcal und Tequila kaufen kann. Da kann ich aber ganz locker entspannt 200 € plus auch für eine Flasche Tequila ausgeben oder für eine Flasche Mezcal. Und hab dann nicht unbedingt es muss nicht zwingend ein Produkt einer Kleinserie haben oder was Handwerkliches oder sowas, sondern hab vielleicht einfach nur eine schöne Flasche. Von daher finde ich das, also schockt mich das nicht und da finde ich es viel dramatischer, wenn irgendein Whisky 200 € kostet, wo ich weiß, dass das halt ein Industrieprodukt ist. Das, ne, das halt ein bisschen länger irgendwo lag, im Vergleich zu dem jetzt hier. Was ihr da halt quasi, was auch, muss man dazu sagen, auch handnummeriert ist. Ne? Die Flasche, die hier steht, ist die 35 von 120. Ne? Also das ist ja, nee, ist, also finde ich, ja, es ist natürlich absolut viel Geld. Ne? Also für eine Flasche Schnaps 200 € oder 210 € ist natürlich jetzt absolut betrachtet viel Geld. In Relation, was da aber auf dem Tisch steht, ist es auch schon wieder sehr fair bepreist, finde ich.
Danke schön, ja. Gut
Nee,
gesagt.
wirklich, also finde ich, schockt mich
Ja.
gar nicht.
Nö. Also wie gesagt, allein schon mit dem Kunstdruck und natürlich, also ja, was an Energie reingesteckt wurde.
Es gibt ja, die kennst du ja bestimmt auch, Benedikt, diese Del Maguey Firma, die, in diesen grünen Flaschen.
Genau, von John Cooper.
Genau,
Ja.
und da die Qualitäten mit selteneren Agavensorten, die liegen auch bei 200 €.
Ja,
Und
einer
oder
der
sind.
Produzenten war auch der Nachbar von der Palenque, wo wir gearbeitet haben. Und der Maguey macht schon wirklich tolle Arbeit. Also die haben sich richtig tolle, gute, teilweise nachhaltige Produzenten rausgesucht. Meistens aber halt auch die, die wirklich schön sind und Marketingpotenzial was hermachen. Und haben halt seit 1995, glaube ich, richtig toll was auf die Beine gestellt. Aber das ist zu vergleichen mit dem, was wir importieren. Das sind ähnliche Produzenten, ähnliche Qualität. Nur dass wir halt den Nachhaltigkeitsaspekt noch ein kleines bisschen schärfer vielleicht in Betracht nehmen. Aber das möchte ich denen auch gar nicht unterstellen.
Nee, alles gut. Nee, ich wollte nur so einen Vergleichsmaßstab einfach mal einziehen, auch um aufzuzeigen, dass wenn jetzt unsere Hörer das hören, 200 Euro sind die wahnsinnig. Nee, sind sie nicht. Das ist halt im Rahmen eines fairen Produktpreisings, Preisbandes.
Genau, wir sind ja wie immer relativ transparent, haben auch so relativ kleine Margen, und reflektieren auch den wirklichen Wert einer Spirituose.
Jetzt hast du gesagt vorhin, ein paar Flaschen kommen in euren Shop und anderes geht zu Distributoren. Ist das auch dann über andere Shops in Deutschland verfügbar oder ist das dann eher wieder wie bei anderen Flaschen von euch auch, dass die irgendwo in, ich weiß gar nicht, Norwegen oder wo das war oder in anderen Ländern dann verfügbar sind?
Genau, ist noch nicht sicher, ob wir mit anderen Distributoren in Deutschland zusammenarbeiten. Ich habe es denen ehrlich gesagt noch gar nicht angeboten. Wir wollen es bei dem jetzt auch nicht überstürzen. Es wäre schade, wenn wir zu schnell ausverkauft sind. Nach all dieser Zeit, nach all dieser Arbeit, wäre es uns eigentlich ehrlich gesagt am liebsten, wenn man einfach länger was davon hat. Ja, als anstatt wie beim Springmann, dass man dann ein paar Stunden ausverkauft ist. Deswegen, wir werden sehr vorsichtig und selektiv rangehen, wenn wir das alles anbieten. Aber trotzdem wollen wir es halt mit der Welt teilen, und ich erhoffe mir, dass gerade unsere Distributoren, die ja wirklich einen tollen, nerdy Kundenkreis haben, eventuell das dann irgendwie denen auch zur Verfügung stellen. Würde mich freuen.
Aber dann so Info wichtig, ne? Wer sich sowas zulegen möchte, sollte dann idealerweise wenn er aus Deutschland kommt, auf eurer Plattform vorbeischauen und sich da entsprechend eine kleine oder Großflasche organisieren. Okay.
Ansonsten hoffentlich auch auf Google irgendwo mal zu finden, vielleicht bei Partner von uns. Mal schauen.
Welche der drei Abfüllungen ist deine liebste?
Mein Favorit ist die Tetastase. Das lag aber daran, Claudia und ich haben uns gleich am ersten Tag in ein großes Mezcal-Archiv gesetzt und haben alles Mögliche verkostet. Und ich habe mich in diesem Mezcal-Archiv an dem Abend, wo wir schon wirklich viele Agaven-Sorten verkostet haben, mich in die Tetastase verliebt und mir auch vorgenommen, dass ich meinen Batch spezifisch Tetastase-lastig machen werde. Es sind aber alles drei komplett unterschiedliche und interessante Batches. Also, alle drei sind interessant. Und das Ensemble, muss man sagen, ist auch wirklich sehr, sehr besonders. Also Habeli hat die kleinste Ausbeute. Das Ensemble, die Küche mit dem Habeli, die schon auch sehr, sehr intensiv und so pfeffrig.
Ich habe gerade die Tempestate probiert. Die hat auch so ein bisschen was. Nennt man das vegetal? Das
Ja.
geht so ein bisschen, weiß ich, wie ein bisschen gemüsig. Also, die ist
Ja.
auch wieder ganz frisch, ganz fruchtig, intensiv, und geht aber auch nochmal in eine andere Richtung irgendwo. Weiß ich nicht, so ein bisschen. Eine Paprika oder sowas.
Ich finde, die sind oft Pfeffer.
Ja,
auf der Zunge hast du so eine
Genau.
Pfeffrigkeit.
Ja.
Aber ich weiß, was der Tim meint.
Also die steht so
Die,
breit,
das,
weiß ich
der
nicht.
ist so ein bisschen grün auch.
Ja.
Also ich hatte im ersten Moment, habe ich gedacht, Erbsen, aber das ist eigentlich auch nicht so
Eine
richtig.
grüne
Das
Paprika.
ist so, es ist was, es ist auf jeden Fall irgendwie, hat auch eine vegetale Note, das stimmt schon.
Super.
Aber es ist toll, also sehr komplex. Also du hast wieder die Mineralität, du hast die Fruchtigkeit,
Eine Hauch Salzigkeit sogar.
Ja,
Also es geht in ganz viele
das
verschiedene
stimmt.
Richtungen, was total verrückt ist. Du weißt nicht, wo du zuerst hinschmecken sollst. Und wenn du dann wieder dran riechst, ist auch also nach dem Probieren, nachdem der Gaumen quasi benetzt ist, und dann wieder riechst, ist es nochmal alles viel, viel intensiver in der Nase. Bei beiden jetzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel in die Tupala reinriechst, dann ist es wie ein Neutralalkohol. Was?
Das ist natürlich schon brutal.
Ja. Wie siehst du das mit dem Thema Rauch jetzt bei diesen beiden Abfüllungen, Tubala und Tepestate? Ist es eher so was Erdiges oder sagst du, da ist auch deiner Meinung nach ein bisschen was drin? Weil ich habe das Gefühl, es ist irgendwie ein ganz, also zumindest in der Tubala ein ganz leichter Rauch drin oder so eine Erdigkeit. Ja,
Ja,
ehrlich.
wie gesagt, die klassischen Mescalis haben alles einen ganz, ganz leichten Rauchton. Nur das meiste, was man heutzutage, oder vieles, was man heutzutage an Mescal verkostet, ist ja richtig Mesquite, Holz geräuchert. Also eigentlich ein Fake. Auch interessant, aber es ist halt ja, was Modernes fast.
Okay. Du meintest vorhin, dass es eher angewandt wird von den Kleinen, um sich von den Großen abzugrenzen. Das heißt, die machen dann nochmal den besonderen Schritt oder den Aufwand tatsächlich, einen Schritt mehr, um das Destillat dann dem Rauch auszusetzen oder die Agaven dann im Endeffekt.
Das ist einer der Gründe, aber es spricht sich leider auch immer mehr rum, dass die Leute sagen, ah ja, das ist alles so unglaublich toll und rauchig. Und wenn es dann Leute gibt, die kommissionieren und Batches produzieren, die wollen dann spezifisch, dass es rauchig gemacht wird, was, wie gesagt, ein bisschen schade ist, vor allem wenn man dann eine Agavensorte hat, wie die Tepestate oder Tubala
Ja,
oder
wäre dann
Peach.
schade drum, wenn es überdeckt wird, tatsächlich von so einer richtigen Rauchnote. Ich
Ganz
weiß nicht, ich hatte
genau.
mal mir irgendwann mal Mezcal gekauft, auch, ja, wie gesagt, nicht so wirklich Ahnung gehabt. Und das Ding, das war echt eine übelste Rauchbombe. Wo ich dann gesagt habe, so krass,
Ja,
okay,
schon
wow.
ein paar Dinge.
Ja, das, und dann irgendwie ein paar andere Sachen probiert, die halt dann überhaupt nicht rauchig waren. Das, wie gesagt, das ist dann schon als Nichtwissender relativ schwierig, aber gut zu wissen.
Aber ich finde das auch spannend. Ich meine, warum sollte es auch nicht da verschiedene Stilarten geben, dass man sagt, okay, die einen machen das etwas rauchiger, die anderen weniger. Das haben wir ja jetzt beim Thema Whisky ja auch, wo ja auch nicht zwanghaft Rauch drin sein muss. Zumindest nicht so viel, wie das bei Artbeck und Laphroaig ist.
Ja.
Wo man ja
Es
auch
ist
nicht
halt
auf.
ein bisschen wie bei schottischen Whiskys heutzutage, ja. Also richtig schöne alte Scotch haben so viel Fruchtigkeit und so viel Power, dass da der Rauch oft, wenn dann sogar im Hintergrund ein bisschen steht. Und ein Trick heutzutage ist es halt durch viel Holz und durch viel Rauch jungen Whisky trinkbar zu machen. Und auch beim Mezcal sieht man, dass oft junge hochzuckeranteilige Agavensorten dann richtig schön mit Rauch verschönert werden. Obwohl auch diese es eigentlich gar nicht nötig haben. Also die Espadin, die 6 bis 8 Jahre braucht, wie die blaue Weber, und sehr viel Zucker hat, auch die machen richtig tolle Mescalis.
Weil du gerade sagtest, schottische Whiskys werden auch mit Holz jung trinkbar gemacht. Mezcal gibt es eher selten in holzgereiften Varianten, wenn man so von hier aus in die Shops guckt. Jetzt würde ich mal sagen, 95% ist Joven oder Blanco oder also ohne Holz gesehen. Und dann hast du halt dieses Reposado und Añejo auch in kleinen Teilen. Ist das in Mexiko genauso oder meinetwegen auch in den USA, wo das meiste Zeug hinverkauft wird, oder ist das eher was, liegt das daran, dass hier einfach weniger davon ankommt?
Also die Mexikaner selber, die trinken primär eigentlich Hoven, also ohne Holzlagerung. Die Holzlagerungen, die ich in Mexiko selber verkostet habe, fand ich ehrlich gesagt ziemlich übertönt. Also man hat dann meistens First-Fill-Bourbon-Fässer oder sogar Virgin-Oak-Fässer. Ja, und dann bei der mexikanischen Hitze nach 2, 3 Jahren kommt da kaum mehr der Mezcal durch, sondern dann nur noch dieser starke Honig und Eiche. Also meiner Meinung nach gehört Eiche nicht in den Mezcal, aber auch das ist dann nur subjektiv. Eine Sache, die wir jetzt gemacht haben, die Leute wissen, einer der ausgelutschtesten Fässer in der Existenz ist wahrscheinlich das Mezcal-Fass, das wir haben. Fourth Fill war 27 Jahre befüllt und hat trotzdem nicht viel Farbe und Eichengeschmack abgegeben. Und das haben wir jetzt vor, mit Tempestate zu befüllen. Nicht um Eichengeschmack abzugeben, sondern nur um zu schauen, wie Tempestate sich in einem porösen Gefäß wie einem Holzfass entwickelt, wie es oxidative chemische Reaktionen verträgt, welche flüchtigen Substanzen im Mezcal eventuell verdunsten. Und ja, ich bin gespannt, wie das mal in 5 oder 10 Jahren schmecken wird
Das
und
heißt
wie
aber,
das wird.
Benedikt, dass eure Story, euer Tun, euer Umgang mit dem Thema Mezcal weitergeht. Das ist jetzt nicht mit diesen drei Abfüllungen abgeschlossen.
Nein. Also angefangen hat es halt mit unserer Eigenproduktion. Das war unsere erste Eigenproduktion in der Existenz von Svensfeld. Und was wir seitdem machen, was wir auch zukünftig weiterhin vorhaben, ist, dass wir halt einmal im Jahr für einen Monat durch Mexiko reisen. Letztes Jahr sogar durch Staaten, die sehr einzig oder sehr besonders sind und nicht sehr bekannt sind für Mezcal-Produktion. Es ist aber sehr interessant, wenn Mezcal es gibt, die aus diesen Staaten kommen. Und dann, wie gesagt, direkt vor Ort bei den Leuten einkaufen und es dann auf eine Palette hauen, um zu exportieren.
Sehr cool. Das heißt, unabhängiger Abfüller für Mezcal.
Genau.
Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hast gerade von dem Fass gesprochen. Ich meine, ihr werdet jetzt nicht für das Fass alles selbst produzieren. Ihr kauft quasi für das Fass dann Tempestate ein und füllt das dann in das Fass und schaut dann, wie es reift, ja?
Genau, also was da war, wir haben im Februar einen Produzenten gefunden, der uns sehr gut gefallen hat, weil er, wie gesagt, die eigentlichen kleinen Agavenpflanzen, das sich zu Hause im Grünhaus anwachsen lässt, kreiert und sie dann draußen in der Natur freisetzt mit einer höheren Überlebenschance. Und ihn haben wir seit Februar dauerhaft tagtäglich quasi eingestellt, um für uns Tempestate zu ernten und zu produzieren. Und der hat über 6 Monate die 400 Liter produziert, die jetzt bei uns in Leipzig auch eingetroffen sind.
Ja, okay.
Und die gehen aber nach Schottland, um halt dort zu lagern. Aber in sehr, sehr, sehr ausgelutschten Fässern. Wie gesagt, Holz wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur schauen, was passiert mit Tempestate Mezcal über so viele Jahre. Also es hat im Durchschnitt 55% Alkohol. Das heißt, wir können eine Konzentration erwarten, 1 bis 2, 0,5 bis 1% an Alkoholgehalt, der im Jahr verschwindet, oxidative Reaktionsprodukte. Also es ist dann wirklich nur noch ein Lagergefäß anstatt irgendwie extraktive Eichen. Aromatisierung, das auf keinen Fall.
Okay. Und traditionell wird, wie wird Mezcal traditionell gelagert? Einfach in der Flasche. Ich habe immer wieder irgendwie Bilder gesehen von Leuten. Naja, keine Ahnung, Mezcal wird gebrannt. Man geht hin, hat irgendwie seine 1,5 Liter PET-Flasche, lässt die sich voll machen, nimmt die mit nach Hause und ab geht er, Peter. Aber wie wurde es traditionell? Wird das irgendwie in Glasballons gelagert, wenn der mal gelagert wurde? Oder wurde der immer eigentlich direkt konsumiert?
Genau, man muss es sich erstmal leisten können, produzieren zu können, um zu lagern. Das ist eigentlich nicht gang und gäbe. Also das, was produziert wird, ist meistens Tage später auch verkauft.
Okay.
Die Leute, die aber mehr produzieren oder ganz gewisses sich leisten können, zu lagern, die lagern in Glasballons, wie wir es jetzt die letzten 4 Jahre gemacht haben.
Okay.
Also es sind 30, 40, 50 Liter große Glasballons, die werden dann befüllt und dann relativ dunkel gelagert.
Aber das kann ja trotzdem auch noch was mit dem Destillat machen. Das heißt, in den Glasballons, ich meine, man kennt das ja
Auf
sicher
jeden Fall.
vom
Cognac.
Cognac zum Beispiel oder
Ja, kann
Armagnac,
man
da wollte ich
nur.
eigentlich gerade hin, dass die ja auch dann nach der Holzreifung nochmal in große Glasballons gegeben werden und da passiert ja auch nochmal was. Und man sagt ja auch, ich meine, wir haben auch letztens drüber gesprochen, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn wir einen Whisky hätten, wo wir sagen, okay, der ist relativ alt und der muss aus dem Fass raus, dass man den dann theoretisch nochmal tatsächlich in ein großes Glas quasi gibt und dann weiter reifen lässt, dass da auch nochmal was passieren kann. Von daher, ich finde das
Ja, eine
irgendwie
edle
sehr
Sache.
interessant. Vor allem mit großen Mengen, wie du jetzt gesagt hast, 40, 50 Liter oder noch mehr in so einem Glasballon.
Absolut. Es passiert auf jeden Fall was. Das haben wir auch gemerkt, dass bei uns verändert hat. Gerade bei jeder Potstill-Destillation hat man oft ein kleines bisschen Acetaldehyd im Glas. Es ist eine Komponente, die zersetzungsflüchtig ist bei 20 Grad. Das heißt, die steigt auch zuerst ins Glas auf und ist dann in der Nase wahrzunehmen. So in ganz kleinen Mengen nach grüner Apfel und in etwas größeren Mengen geht es dann in Richtung Kleber. Und das baut sich halt einmal chemisch ab, reagiert, kann aber halt auch in diesen Glasballons in den Hohlraum darüber aufsteigen und dann entweichen irgendwann mal. Also es werden auch weiterhin interaktive Reaktionen stattfinden, auf jeden Fall. Irgendwann ist dann aus, aber jeder weiß, also auch bei den Obstbrennern, ein Fruchtbrand, ein Destillat muss ein bisschen liegen und lagern, bevor man es verkauft.
Ja, okay. Ja, na klar, ich
Und das
meine.
hat unsere ja zufälligerweise jetzt 4 Jahre gemacht.
Ja, siehst du, und das
Ungewollt,
meine ich,
aber.
ja, so eigentlich blöd für euch, aber fürs Destillat geil. Und man schmeckt das ja auch, ne? Ist alles super verwoben, ist tatsächlich so ein bisschen gesetzt. Also das passt alles irgendwie. Also es ergibt halt ein Ganzes und es stehen nicht so die einzelnen Komponenten irgendwie nebeneinander manchmal, ne? Das merkt man schon. Von daher eigentlich eine coole Sache, dass das jetzt vielleicht durch einen gewissen Zwang, ne, für euch natürlich blöd, ihr konntet das Zeug nicht auf den Markt bringen, aber wie gesagt, für die Abfüllung richtig geil und für uns.
Ich würde sagen, aber für mich ja auch ein bisschen blöd, weil der Benedikt hat ja schon gefühlt vor 3 Jahren davon erzählt.
Ich sag ja,
Wir mussten jetzt lange warten.
Olli ist schon seit Ewigkeiten sehr nervös, ne? Das stimmt. Wann kommt denn endlich der
Nee, also
Destillat?
ich hab mich da wirklich drauf gefreut, ne? Ich habe tatsächlich, also ich hab das, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Ich über einen Beruf jemanden kennengelernt, der ist halb Mexikaner. Die Mutter lebt noch in Mexiko und der fliegt einmal im Jahr nach Mexiko und der hat halt zu Hause nur Mezcal stehen. Also der hat keinen anderen Spirituosen, aber 8, 9 Mezcals offen. Und der hatte mich mal aus Spaß, so, also wir waren irgendwie was essen, in Hannover hat er damals noch gelebt. Und dann sagte der so, haben wir über Mezcal geredet oder über Spirituosen. Und sagte, ja komm, wir gehen nochmal zu mir und machen nochmal ein Tasting. Und da haben wir uns halt durch seine Hausbar da probiert. Und A, fand ich da spannend, da waren 70, 80% waren halt ungereift, also Joven. Und er hatte nur zwei gereifte Sachen da stehen. Das war das eine. Und das andere, er hatte halt so Billo-Glasflaschen, die halt da irgendwo befüllt wurden. Ne? Also das war halt nichts, da waren keine Etiketten drauf, gar nichts.
Also
Das
das gute Zeug.
waren einfach nur irgendwelche so Wasserflaschen.
Ja.
Ne? Und die hat er sich da halt mitgebracht. Ne? Und das fand ich total krass. Und da hat das sozusagen angefangen, wo ich schon gesagt habe, wow, das ist ja echt eine richtig coole Spirituose, mit der man auch Vielfalt hat, mit der man was anfangen kann, die super lecker ist und wo richtig was abgeht. Ja, und dann haben wir ja, wie gesagt, dich kennengelernt oder euch. Als Fury Spirits haben unsere erste Folge gehabt und da hast du ja schon in der ersten Folge, wo du da warst, ja schon über den Mezcal gesprochen. Ja, deswegen, also da hast du früh bei mir einen Flock eingeschlagen.
Und jetzt ist es soweit.
Ja, jetzt
Ja,
habe ich die
danke.
Flasche hier in der
Ja,
Hand. Total
wir
toll.
feiern es auch. Also ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Ich kann es fast immer noch nicht glauben, dass es angekommen ist. Es gab Momente, da dachten wir wirklich, wir kriegen das Zeug nie über die Grenze. Wir kriegen das nie exportfertig, weil es gibt so viele Hürden, die uns in den Weg gelegt wurden. Also einmal haben wir zu Zeiten revolutionär gearbeitet, wo es nicht gewollt war, dass man die Zertifizierungen umgeht, wie wir es versucht haben. Und wir haben es dann letztendlich auch nur geschafft, weil die eigentliche korrupte Zertifizierungs das Institut Commerzbank halt hops gegangen ist. Das sind die eingestürmt und haben Papiere eingesammelt und es wurde schon geschreddert quasi. Und seitdem ist es leichter, Agavendestillat unzertifiziert, nicht als Mescal, als lose Ware zu exportieren.
Das heißt,
Es waren
wir können jetzt, wenn ihr
genau.
das als lose Ware exportiert, können wir jetzt bald Mezcal Pop-Up Store in Leipzig machen. Ich freue mich.
Yes, das wäre toll.
So direkt aus dem Kanister, so
Nein,
irgendwie.
direkt aus dem Glasballon. Das hat so 10 Glasballons und es gibt nichts
Ja.
anderes. Das wird geil.
Ja, davon träumt der Claudio schon, irgendwo mal eine Bar aufzumachen mit 20, 30 Glasballons von direkten Eigenimporten
Ja.
und dann Ausschank und zwar nur unser Eigenimport.
Ja, das wäre so ein bisschen
Aus
wie so ein
Glasballons ohne
SMWS.
irgendwelche.
Das wäre so ein bisschen wie so ein
Ja.
SMWS-Store, ne?
Ja.
Ich würde auf jeden Fall meine Gastschicht übernehmen.
Ja, klasse. Ja, Traum.
Sehr schön.
Ja, deswegen, wir haben was zu feiern.
Definitiv. Aber ihr macht ja nicht nur Mezcal, ihr kommt ja auch ganz viel aus dem Whisky. Gibt es da ein paar Sachen, die uns
Ja.
demnächst erwarten? Magst du da schon vielleicht was Kleines blicken lassen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber gibt es da was, was wir in Richtung Whisky demnächst von euch hören können?
Ja, also unsere Eigenproduktion nehmen ja immer mehr Gestalt an. Ich glaube, in einem Jahr ist dann unser Neck-Nien-Batch zumindest 3 Jahre alt. Das heißt, wir kosten an ein paar Fässer und treffen die Entscheidung, wie viele Jahre wir in etwa noch in die Zukunft gehen müssen. Die meisten Eigenproduktionen unsererseits werden noch eine Weile brauchen. Unsere allererste Whisky-Eigenproduktion mit Südtirol ist jetzt auch schon 4, 5 Jahre alt, in einem kleinen Oktavfass. Also das wird wahrscheinlich in ein paar Jahren abgefüllt werden. Und ansonsten haben wir ein paar tolle Indie-Bottlings, die jetzt auf uns zukommen.
Gibt's da schon einen Zeithorizont?
Auch da wird jetzt demnächst der nächste rauskommen. Das ist kein Whisky, sondern ein Brandy, ein Cognac, also ein Eau de Vie. Aber sehr, sehr besonders, denn es ist ein Destillat, was von einem eigentlichen Cognac Eau de Vie Hersteller kommt, also ein Winzer, der seine eigenen Trauben anbaut und sein eigenes Destillat macht, was dann eigentlich von den Cognac-Häusern aufgekauft wird und erst zu Cognac vermehlt wird. Und solch ein Destillat von der Grand Champagne, also die kleinste Gegend in der Cognac Region mit dem kalkigsten Boden und der höchsten Anzahl an Destillerien. Solch ein Destillat lagerte 28 Jahre in einem alten Whiskyfass, das ursprünglich mal ein Sherryfass war, ein Hogshead. Also das ist mal was wirklich Außergewöhnliches. Das ist der nächste Release, der wird auch wahrscheinlich in 1, 2 Wochen auf den Markt kommen.
Sehr cool. Klingt auf jeden Fall interessant. Geht auch in die Richtung im Endeffekt, was ja gerade erstens insgesamt so spürbar ist, was wir auch gemerkt haben, dass Whisky-Liebhaber nicht nur eben die Spirituosen mögen, sondern auch, wie gesagt, andere und vor allen Dingen offen für die französischen Spirituosen sind. Sei es jetzt Cognac, Armagnac, vor allen Dingen Armagnac, glaube ich, weil das oftmals ähnliche Aromen hat, aber auch Cognac. Tatsächlich. Von daher sind wir gespannt. Olli ist unentschieden. Olli freut sich nicht so.
Nein, nein, das interpretierst du falsch. Ich freue mich schon sehr. Also finde ich gut, finde ich toll. Ich war mir gerade nur nicht sicher, ob die, ich glaube, Whisky Konnoisseure, Genießer sind doch etwas eingeschränkter, als man so denkt. Das fängt an bei denen, die nur die Schotten trinken wollen und sagen, den Iren fasse ich nicht an. Und geht dann über zu denen, die sagen, nee, wenn dann nur Whisky. Ich glaube, da sind wir doch noch nicht so weit, dass es da eine große Offenheit für alle möglichen Spirituosen gibt. Aber es gibt natürlich welche, die da offen sind und die zu adressieren ist ja super. Ich finde es ja sowieso klasse, dass ihr auch einen Rum im Programm habt, dass ihr Obstbrände im Programm habt und so. Das find ich mega gut und von daher freue ich mich natürlich auch auf einen Cognac. Oder
Aber
einen
fast
Brandy.
alles, was wir ja produzieren und auch importieren, ist ja Whisky. Und es werden auch dieses Jahr noch drei, vier richtige Donner auf den Markt kommen. Also ich sag mal nur so, Ben Nevis 1996 ist ein ziemlich tolles Fass.
Ah, du hast gesagt
Und
dieses
noch ein paar
Jahr,
andere
ne?
besondere.
Benedikt, du hast jetzt
Genau,
gesagt, also
ja.
2022 kommen die auf den Markt, hast du gesagt, ne?
Genau, ja.
Okay. Boom, boom. So, das war so Mic Drop. Ben Nevis 96, boom. Ja, ich nehme mal einen Kredit
wirklich
auf.
einer der tollsten Sachen.
Ich nehme mal einen Kredit auf, mal gucken.
Wir haben aber auch ein paar im Sortiment wieder, die nicht so teuer sein werden. Leider haben wir es aber ja nicht wirklich Möglichkeit, Preise zu gestalten.
Ja.
Aber wir haben ein ziemlich tolles Secret Space seit fast 25 Jahre alt, Glenlivet Single Malt, für ein bisschen mehr als 100 Euro, glaube ich, werden das sein. Ja,
Das klingt doch nach einem super Deal.
ausnahmsweise mal wieder
Ein Secret Space
was
Site
Gutes.
Glenlivet, hast du gesagt.
Genau. Secret Space seit aber Glenlivet, ja.
Sehr gut.
Da sind wir sehr gespannt. Wir freuen uns drauf. Erstmal vielen, vielen Dank, Benedikt, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Ja.
Nochmal vielen, vielen Dank für die Kostproben natürlich auch.
Selbstverständlich.
Hat auf jeden Fall, also zumindest mein Aromenspektrum und mein, weiß nicht, meine Geschmackserfahrung neue Limits gepusht, so ein bisschen. Weil das wirklich was ist, da war ich noch nie und super interessant. Vielen Dank dafür. Und euch auf jeden Fall schon mal viel, viel Erfolg damit mit dem Release. Ich hoffe, es ist nicht sofort ausverkauft.
Vielen Dank für die netten Worte. Ja.
Ja,
Schauen wir mal,
ich
wie
kann
es
mich dem nur anschließen, lieber Benedikt. Also ich bin auch begeistert und freue mich, dass ihr da euch in diese Arbeit gestürzt habt und dass ihr sowas macht. Und freue mich jetzt auf diese drei Flaschen, freue mich aber auch genauso auf das, was im Laufe des Jahres noch kommen wird. Und ja, vielen Dank, dass du dir hier an einem Abend hier nochmal die Zeit nimmst. Wir sind ja alle ein bisschen kaputt ihr vom harten Wochenende, ich von den letzten Tagen so. Von daher doppelter Dank, ne, dass du da hier für unsere Hörer bereitstehst und da ein bisschen drüber gesprochen hast. Ich fand es auch mega interessant wieder, die Details, was da alles so passiert in Mexiko, weil ich glaube, das ist eine, einfach nur eine Flasche aufzumachen und sich was einzugießen. Das andere ist, wenn man so zumindest mal eine Idee davon bekommt, was denn da gemacht wird, um zur Spirituose zu kommen, dann erfüllt sich das noch mehr mit Leben und das ist natürlich dann auch irgendwie nochmal ein weiterer Horizont als nur jetzt das Destillat selber. Also dafür danke.
Ah, auch dir danke für die netten Worte, Olli. Es freut mich doch immer wieder, mit Leuten zu unterhalten, mich zu unterhalten und Informationen zu teilen. Und über euch ist es doch immer lustig und schön.
Ja, das waren jetzt aber sehr nette Worte von dir.
So, jetzt mal genug mit der Bauchpinselei, ihr da
Ja.
draußen. Wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht, in dieser Folge dabei zu sein. Diejenigen, die ein Sample-Set hatten, lasst euch euer Sample noch gut schmecken und kauft vielleicht ruhig mal doch die eine oder andere Flasche Mezcal, weil das auch eine schöne Art ist, einfach mal seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald. Und bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.
Bye bye.
Ciao.